Hi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier in der Storytelling Mastery. Und ich habe heute in dieser Podcast-Folge wieder einen Interviewgast da, jemanden, auf den ich mich ganz besonders freue. Zu Gast ist nämlich die Jessica Verführt von Boss Lady Consulting. Und ich habe keine Ahnung, Jessica, ich kenne dich, glaube ich, auch schon gefühlt 3 Jahre mindestens. Vielleicht ist es auch schon mehr. Ich war ja auch Kundin bei dir, da können wir ganz offen drüber sprechen. Und ich bin vor allem deshalb auf Jessica aufmerksam geworden, weil ich so überdrüssig war von der ganzen Regenbogen, Glitzer, Einhorn, Spiri-Bubble. Und du warst für mich immer so dieses krasse Gegenteil. Und ja, hat ja auch eine mega Geschichte, deshalb, bevor ich zu viel verrate, herzlich willkommen, Jessica. Und wenn du magst, darfst du dich natürlich gerne auch so in ein, zwei Sätzen einfach mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
Ja, sehr geil. Also erstmal danke, Carla, dass du an mich gedacht hast und dass ich heute hier bin. Ich freue mich natürlich sehr, auch weil wir einfach schon so lange verbunden sind und ich natürlich auch einen kleinen Mitweg auf deinem Businesspfad mit dir gegangen bin und es super viel Spaß gemacht hat. Du bist ein ganz, ganz toller Mensch und ich weiß, dass alle, die auch das hier hören, mit dir arbeiten, in deiner Bubble sind, die von dir unglaublich geflutet und inspiriert werden von deinem coolen Content. Was kann ich zu mir erzählen? Also ich bin die Jessica, ich bin ein bisschen Ghetto, ohne Studi, aber straßenschlau und lebenserfahren. Ich habe 4 Kids von 22 bis jetzt nächsten Monat 5 Jahre, habe ich irgendwie alles dabei. Bin sehr jung Mutter geworden mit 15, also war einer Deutschlands erster Teenager-Mütter und bin auch im sozialen Brennpunkt aufgewachsen. Also sehr chancenlos, hört man schon so ein bisschen raus und vertiefen wir hier garantiert auch nochmal. Und im Krisenjahr Covid 2020 war ich dann so klug, mein eigenes Online-Business auf die Beine zu stellen. Das ist Boss Lady Consulting. Und hier begleite ich Frauen auf verschiedenen Ebenen, aktuell vorwiegend im Thema Mindset, weil ich einfach merke, dass es wieder so eine Welle gibt von quergecoacht, totgecoacht, Glitzer, Einhorn, Pupsi. Und mache da gerade ganz, ganz viel, aber natürlich auch noch nach wie vor Business auf- und Ausbau.
Ja. Also ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich so, weil ich kenne deine Geschichte ja und oder zumindest Teile davon. Und ich finde das immer so geil, wenn Menschen und vor allem Frauen, vielleicht auch, weil ich selber eine bin, das schaffen so von Rock Bottom, ja, also so, es geht eigentlich nicht beschissener, hin zu so super erfolgreich. Und ich weiß noch, als ich die ersten Mal, ich weiß gar nicht mal was, Workshop oder sonst was, Masterclass bei dir in so einem Call saß und du deine Geschichte erzählt hast und ich dachte so zu mir so, fuck, hey, ich bin irgendwie in Schlumpfhausen aufgewachsen, ja, weil ich dachte halt immer so mit meiner, ich bin auch ein Scheidungskind, aber das war's, ja, also das ist wirklich so, gut behütet, Mittelstand, Beamtenkind, so, ne, jeder trägt sein Päckchen mit rum, aber ich dachte dann, das hat mich extrem motiviert, weil ich dachte, wenn die das schafft, ja, mit all diesen Sachen, die ich Gott sei Dank nie erleben musste, was ist dann noch meine Ausrede, so, ja, ich habe mich dann so ein bisschen dafür geschämt, irgendwie sozusagen, ja, ich kann nicht, weil, und dann kam halt irgendwie so eine, ja, so eine Ausrede, die halt echt peinlich ist, genau, nimm uns doch da mal mit. Also, wie sah deine Kindheit aus? Wieso bist du mit 15 schwanger geworden? Also, wir wissen alle, wie man schwanger wird, aber wie konnte es so weit kommen? Und wie hast du diesen Dreh geschafft?
Ja, okay, also ganz kurz, bevor ich jetzt hier deep in meine Story eintauche, folgendes, meine Daseinsberechtigung auf diesem Planeten ist nämlich genau dieser. In meiner Gegenwart haben Bullshit-Stories keine Daseinsberechtigung mehr und die kommen einfach hoch. Und heute so in der Retrospektive würde ich sogar sagen, das ist einer der Gründe vielleicht, warum meine Geschichte so extrem ist und ich sie eben auch erzähle, weil ich möchte, dass alle Frauen da draußen verstehen, dass die Stories, die sie sich einreden, warum Dinge nicht funktionieren, eigentlich Lappalien sind. Natürlich, jeder hat einen anderen Weg, jeder hat andere Erlebnisse, jeder hat andere Drama und Traumata erlebt und so. Ja, oder eben auch nicht so krasse Dramen, die aber trotzdem irgendwie zu Dramen geworden sind, weil wir sie groß geredet haben vielleicht. Und das liebe ich einfach, dass wenn Frauen meine Geschichte hören, dass es bei denen sofort so wie Popcorn, ja, einmal zerplatzt oder Maiskorn wird zum Popcorn, so, ach so, ja gut, ja dann, okay, los geht's, Abfahrt und machen. Und wie hat alles angefangen? Also, oh Gott, wo fange ich da an? Ganz vorne vielleicht, noch vor meiner eigenen Schwangerschaft war es so, meine Mutter ist mit mir schwanger geworden und wollte mich gar nicht haben. Also meine Lebensgeschichte begann eigentlich mit einem Nein. Und das ist so krass, weil, also wir wissen heute aus der Entwicklungsforschung und so, ja, dass natürlich auch ungeborene Kinder im Mutterleib schon ganz, ganz viel mitbekommen von den Schwingungen, von den Emotionen, von der Außensituation, ja, vom Stresspegel der Mutter, die ganzen Hormone und so. Und wenn ich mir das heute mit diesem Wissen angucke, dass meine Mutter mich eigentlich gar nicht haben wollte und mir das natürlich auch ganz toll meine ganze Kindheit lang erzählt hat, bis ich mit 13 dann ins Heim gezogen bin, alleine, weil ich gesagt habe, okay, irgendwann, du kannst einen Hund immer treten, irgendwann beißt er oder läuft weg. Und ich habe mich entschieden für Freiheit, ich bin gegangen. Und mein Vater war der einzige Mensch, der mich wollte. Ganz blöd, weil der ist gegangen, als ich noch sehr klein war. Und ist niedergekommen. So, erst als ich in Heim war, habe ich ihn kennengelernt. Und so bin ich halt aufgewachsen. Also einmal kurz für den Kontext. Eigentlich wollte mich keiner. So, das ist so der Beginn meiner Geschichte. Dann war ich im Heim eine ganze Zeit lang. Das war auch sehr schwierig, weil ich in der Schule natürlich, ich war die Einzige, ja, in meiner Klasse und auch in dem Jahrgang, in dem ich war, die halt nicht zu Hause gewohnt hat und wurde natürlich auch hart gemobbt, ne? So, und wenn man Mobbing-Opfer ist, und ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt in der Schule, also heute vielleicht auch noch auf der Arbeit, aber in der Schule hat das, glaube ich, jeder von uns schon mal irgendwie mitbekommen. Ja, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder wirst du zum Täter und mobbst dann andere, um irgendwie so eine Verlagerung in der Kausalität zu machen, damit das alles nicht bei dir kleben bleibt. Oder du lebst diese Opferrolle. Und ich habe dann angefangen, nicht mehr wegzulaufen, sondern ich habe zurückgebissen. Ja, der Hund, der getreten wurde, hat zurückgebissen. Und dann ist mir was ganz Wundervolles passiert. Ich bin nämlich schwanger geworden. Und das war, ich war 14, das war 14, mein Gott. Ja, mein Sohn ist gerade 16 geworden. 14. Also krass. Brauchen wir gar nicht drüber reden, ist nicht zum Nachmachen empfohlen. Wer in dem Alter ein Kind kriegt, kann froh sein, wenn er seinen Schulabschluss und seine Ausbildung noch irgendwie nachholen kann. Ich habe es geschafft. Ich habe viele Schulabschlüsse gemacht. Ich habe auch eine Zeit lang Theologie studiert und so, weil ich einfach Bock drauf hatte. Aber ich war halt mit 14 schwanger und habe auf einmal wieder eine Frage nach einer Perspektive für mein Leben mir stellen müssen, weil da war auf einmal ein Mensch, für den ich die Verantwortung in den nächsten 9 Monaten tragen muss. Und ja, auch schon in der Schwangerschaft. Also ich habe geraucht, manchmal gekifft und gesoffen mit meinen Freunden und halt wie so planlose, perspektivlose Kinder aus dem Brennpunkt halt so sind. Und als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich mit allem aufgehört. Ich habe meinen ganzen Freundeskreis gecancelt, weil ich wusste, mit solchen Menschen ein Baby, das ist irgendwie nicht cool. Und musste mir tatsächlich diese Perspektivfrage stellen und bin dann auf eine Mutter-Kind-Schule gegangen. Also hier in Deutschland gibt es Gott sei Dank solche Einrichtungen und konnte da trotz meiner Schwangerschaft Unterricht machen, der aber auch gleichzeitig mich darauf vorbereitet hat, wie es ist, ein Baby zu haben. Also ich habe auch Haushaltsführung gelernt, Kinderpflege gelernt, all solche Dinge. Und dann habe ich mein Baby bekommen. Und das war also erstmal eine sehr traumatische Geburt. Ich war halt 15 und niemand hat mir gesagt, wie scheiße das wehtut. So, und ich war auch völlig naiv in dieser Schwangerschaft. Ich hätte niemals gedacht, dass eine Geburt so ein krasses Erlebnis sein könnte. Und ja, dann ging es eigentlich los. Ich war auf mich alleine gestellt. Ich hatte eine eigene Wohnung. Das Jugendamt ist dann gekommen. Also gut, dass es das gibt und hat geschaut. Das war aber alles immer in Ordnung. Und habe dann, weil ich meinem Kind, also auch doofe Motivation, aber trotzdem damals sehr hilfreich, wenn mein Kind irgendwann mal sagt, Mama, ich habe keinen Bock mehr auf Schule, kann ich sagen, ich habe meinen Schulabschluss gemacht, obwohl ich dich hatte. So, und das war so meine Motivation, meinen Schulabschluss zu machen. Also habe ich dann mit 17 meinen Hauptschulabschluss gemacht. Habe immer noch alleine gewohnt mit meinem Kind. Also ich war auch nie in so einem Mutter-Kind-Heim. Auch gut, dass es das gibt, aber da musste ich Gott sei Dank nie hin, weil ich das irgendwie alles gut geregelt bekommen habe mit meiner Tochter alleine. Hatte aber, wie man sich denken kann, meine Eltern ja nicht im Hintergrund, die mir noch geholfen hätten. Also ich war wirklich auf mich alleine gestellt. So, ich hatte eine große Schwester damals, die auch gerade ein Baby gekriegt hat. Also da konnten wir uns ein bisschen unterstützen gegenseitig. Dennoch glaube ich, dass eine Unterstützung von Eltern was ganz anderes ist, wenn man auf einmal, egal wie alt man ist, ob 15 oder 30, wenn man auf einmal Mutter wird, dann ist das einfach gut, wenn man elterliche Unterstützung hat, wenn die Eltern dann gute Eltern sind. Aber das war so der Startschuss, glaube ich, in dieses, also für mich so ein Schlüsselmoment. Ich habe hier die Zügel für mein Leben in der Hand. Also klar, mit 13 bin ich abgehauen und habe gesagt, okay, Mama, das war's, ich habe keinen Bock mehr, mach deinen ganzen kranken Alki-Scheiß hier alleine. Das war so der erste Schritt in, okay, ich habe ein Recht auf mein eigenes Leben. Und dann, als ich Mutter wurde, war so, Okay, und ich kann hier irgendwas aktiv tun. Und wenn es nur war, dass ich eben diesen Schulabschluss nachgeholt habe und eben nicht besoffen in der Ecke lag mittags um 12 wie meine Mom, sondern mittags tatsächlich Essen gekocht habe für mein Kind. So.
Ja, also ich finde das so krass. Ich habe immer Gänsehaut, so, weil ich finde das so krass. Also alleine, ne, auch wenn du sagst, so der Satz, mein Leben hat mit einem Nein gestartet. So, ich weiß gar nicht, was, ich weiß, dass es das gibt, aber ich bin ja selber auch zweifache Mama und ich kann mir gar nicht vorstellen, was da passiert, dass man so viel Ablehnung seinem Kind gegenüber ja, erlebt, ne? Ich, klar, man guckt nie rein, du weißt nie, ne? Vielleicht, sie kann es vielleicht auch nicht besser und so. Und trotzdem finde ich das so faszinierend, diese Stärke zu haben, dann war es ja selber noch ein Kind, ne? Also mit 14 ist man ein Kind oder mit 15 zumindest zu teilen noch, diese Stärke zu haben, so ich mache das jetzt anders, weil ich bin überzeugt davon, dass wir uns sehr viel auch einfach am Umfeld orientieren und man braucht schon eine gewisse, eine gewisse Charakterstärke, um zu erkennen, das ist nicht okay und das ist nicht normal und da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Und wenn es in Anführungsstrichen nur so was Normales ist, wie seinem Kind was zu essen zu kochen, statt besoffen auf der Couch zu liegen. Also ganz krass. Ich kann mich daran erinnern, du hast auch irgendwie ganz viel auch nicht nur mental, wobei das vielleicht sogar noch schlimmer ist, aber auch physische Misshandlung, ne, irgendwie später mit einem späteren Mann oder so. Magst du das vielleicht noch erzählen? Es ist noch nicht, die Story ist, die wird noch besser. Wird noch krasser.
Also natürlich kann ich drüber reden, weil ich habe es ja verarbeitet. Also hier Vorsicht, einmal Triggerwarnung an alle. Es geht hier um häusliche Gewalt, um Missbrauch und sexuellen Missbrauch an Frauen. Also wenn dir das zu krass ist, dann mach kurz auf lautlos, bis Carla wieder redet. Ja, wir wollen hier ja auch niemanden in seinem Trauma irgendwie triggern. So, aber es war natürlich so, ich habe als Kind gelernt, ich bin nichts wert und auch als Kind habe ich schon Gewalt erlebt. Also auch schlimm, wirklich schlimm. Also es geht weit über einen Arsch voll, der ja auch schon schlimm sein kann, hinaus. Und also Gewalt und Liebe war für mich irgendwie in meinem System gekoppelt miteinander. Das war nicht, wenn ich jemanden liebe, tue ich ihm keine Gewalt an. Also Gott sei Dank habe ich das alles aufgelöst. Aber damals war das so. Und ich war sehr jung. Ich habe mit 17 jemanden kennengelernt, der, oh Gott, der hat mir das Gefühl gegeben, ich bin eine Piratenprinzessin. Ich hab mich so geliebt gefühlt auf so eine komische Bonnie und Clyde-Mentalität und später hat er sich ja halt leider als Mr. Jekyll und Dr. Hyde andersrum, ne? Dr. Hyde, Mr. Jekyll, ihr wisst schon, wen ich meine.
Ja, wir wissen. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ja.
Ja, so hat er sich halt irgendwann entpuppt und ich hatte ja ein Kind und ich war ja auf so einem guten Vernunftsweg irgendwie, ja, ich hatte eine eigene Wohnung, ich hatte ja meine Schule, ich habe nebenbei noch gejobbt, weil ich eben nicht nur vom Amt Geld kriegen wollte, ich fand das ganz furchtbar, ich wollte meinem Kind ja auch mal was kaufen können und so. Und habe mir den tatsächlich ein ganzes Jahr lang angeguckt, bevor ich mit dem in eine Beziehung gegangen bin. Also ich war schon sehr vorsichtig in meiner Männerwahl und dumm. Ich wusste das mit 17 nicht und ich wünschte, jemand hätte mir das gesagt. Damals sind meine Alarmglocken schon schrillend losgerannt. Die haben mich, eigentlich haben die mir gesagt, das ist hier eine gefährliche Kiste. Lass das mal. Aber weil Gewalt und Liebe gekoppelt aneinander und er mir ja auch nie was getan hatte in dem Jahr, in dem wir uns kennengelernt haben. Ganz im Gegenteil, der hat mich auf Händen getragen und mir das Blaue vom Himmel geholt und die Sterne hinterhergeworfen. Habe ich dann damals, ich habe in Nordrhein-Westfalen gewohnt mit meiner Tochter und hatte einen gut bezahlten Job. Ich hatte mit ihr eine Vier-Zimmer-Wohnung. Also es ging mir richtig, richtig gut. Ja, ich habe irgendwie 1.800 € netto jeden Monat gehabt. Also viel Geld für so einen jungen Menschen mit Kind. Hatte keine Schulden, also es war wirklich ein Tip-Top-Lifestyle irgendwie. Und dann haben dieser Mann und ich uns entschieden, okay, wir werden jetzt hier eine Beziehung führen. So, also war klar, sein Lebensmittelpunkt war Hamburg. Ich bin ja auch hier groß geworden und hatte hier natürlich auch meine ganzen Bezugspersonen und habe dann entschieden, okay, ich ziehe wieder zurück. Das heißt, ich habe meine sichere Wohnung gekündigt. Ich habe meinen sicheren Job gekündigt, ich habe alles aufgegeben, meine Tochter geschnappt und bin dann 3,5 Stunden von Nordrhein-Westfalen wieder nach Hamburg gefahren mit dem Zug und habe mich auf diese Beziehung eingelassen. Und eigentlich war sie schon von Anfang an echt merkwürdig. Also nichts stimmte von dem, was er mir erzählt hat. Und trotzdem wollte ich das glauben, das ist so etwas, das ich von meiner Mutter mitgenommen habe, so ein Glaubenssatz, ja, Liebe heilt alles, Liebe überwindet alles, wenn man jemanden stark genug liebt, das hat sie zwar nicht immer so gesagt, aber ich habe ihr ihre Beziehung mitbekommen und die waren halt sehr identisch wie diese, die ich dann hatte. Und das hat sie mir halt vorgelebt. Und das war natürlich unbewusst und unverstanden in mein System eingebrannt. Und was Hänschen gelernt hat, macht Hans so weiter. Ich weiß, der Spruch heißt anders, aber für mich ist das so. Ja, und habe dann einfach versucht, das Gute zu glauben. Und hier war, glaube ich, das ganz Besondere für ihn, sowohl aber auch für mich, dass wir eben ähnlich groß geworden sind. Also es gab viel Gewalt in unseren beiden Kindheiten. Wir hatten so eine besondere Verbindung dadurch. Ja, so. Um das abzukürzen, ich habe mit diesem Mann leider noch ein Kind. Und das Ende dieser Beziehung war, dass er mich fast umgebracht hat nach 3 Jahren. Und dann konnte ich fliehen nachts, Gott sei Dank. Und meine Kinder waren noch nicht da, die waren bei seiner Mutter. Deswegen wusste ich, das ist jetzt ja auch irgendwie mein Ende. Also ich wusste, er hat das vorher nie gemacht, meine Kinder weggegeben. Und ja, ich wusste einfach ganz tief in mir drinne, das war's jetzt. Jetzt bringt er dich um. Du bist gerade Anfang 20. Dein Leben ist zu Ende. Und er ist eingeschlafen, nachdem er mich 3 Tage lang ganz, ganz schlimm misshandelt hat, ist er irgendwann eingeschlafen, Gott sei Dank, und ich auch, völlig erschöpft. Und ich bin wach geworden. Heute sage ich immer, das war Gott. Ich habe in meinem Schlaf, in meinem Traum gehört, wie jemand meine Stimme ruft, meinen Namen ruft. Und diese Stimme war so laut, dass ich davon wach geworden bin, als würde das jemand draußen rufen, so. Und dann wirst du wach, weil du das hörst. Und als ich wach wurde, war da ja keiner außer er und ich. Und ich bin dann auf Toilette und habe dann realisiert, oh Gott, das ist wirklich alles gerade passiert, die letzten 3 Tage. Das ist echt, das kann auch niemand mehr irgendwie in Ordnung bringen, was da alles passiert ist. Ich sah ganz furchtbar aus, also wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann meinen ganzen Mut zusammengefasst und bin dann aus dem Haus gegangen, geflüchtet, geflohen. Und
Während
bin.
er geschlafen hat, also er hat das dann nicht mitgekriegt, okay.
Also ich habe lange noch viele, viele Minuten gewartet, weil ich dachte, der schläft gar nicht. Der tut nur so und sobald ich gehe, ersticht er mich von hinten oder so. Also das war so ganz, ganz fest und ich musste erstmal diese Angst überwinden und mir einreden, er schläft wirklich. Und ich habe ein paar Mal kontrolliert, ob er schläft, wie er atmet, ob das regelmäßig ist. Total verrückt, wozu man auf einmal oder was man tut für so ein bisschen Pseudosicherheit, statt einfach die Chance zu nutzen und zu laufen. Ich habe mich dann überwinden können und bin gegangen und bin dann da irgendwie leicht bekleidet im Februar bei Schnee und Kälte zu seiner Mutter gelaufen. Also ich hatte auch gar keinen Plan. Ich wollte einfach nur meine Kinder nehmen und weg. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist der Moment, du musst einfach weg. Und als ich da ankam, konnte ich gar nicht mehr sprechen. Also ich stand so unter Schock, ich stand so neben mir, ich konnte gar nicht sagen, was passiert ist. Also habe ich seiner Mutter nur meine Verletzung gezeigt. Und sie hat dann sofort die Polizei gerufen und einen Krankenwagen. Also da gab es keine Diskussion. Ihr war auch gleich klar, ihr Sohn war das. Und dann ging es eigentlich los. Er wurde verhaftet, ich kam ins Krankenhaus. Genau, und dann haben die mich immer wieder befragt und ich konnte gar nicht sprechen. Also ich stand wirklich neben mir. Ich hätte niemals gedacht, dass es das wirklich im realen Leben gibt. Ich habe das schon ein paar Mal im Film gesehen, wenn jemand so schockiert war und nicht sprechen konnte. Und ich wollte reden, aber es kam nichts aus meinem Mund. Ich konnte nicht sprechen, wie als wäre das hier alles gelähmt. Und dann habe ich Medikamente bekommen gegen den Schockzustand und irgendwann ging es dann langsam, dass ich reden konnte und die wollten halt, dass ich im Krankenhaus bleibe. Ich war wirklich schlimm verletzt, ich hatte Verbrennungen und all solche Sachen. Und mein einziger Gedanke war irgendwie, ich habe hier keine Zahnbürste, ich kann nicht hier bleiben. Also so irrationaler Rotz im Kopf, wo du so denkst, rückblickend, hä, eigentlich hätte ich doch froh sein müssen. Er war eingesperrt. Ich wusste, er ist eingesperrt. Er kann meinen Kindern nichts tun, mir nichts tun. Aber das war so alles Wahnsinn in meinem Kopf. Und ich habe ihm gesagt, ich hab keine Zahnbürste. Ich muss nach Hause. Ich muss eine Zahnbürste holen. Und ich war 3 Tage im Krankenhaus und immer wieder kam die Polizei und hat mich befragt und die Krankenschwestern auch. Und also ständig war auch irgendjemand bei mir. Ich war irgendwie gefühlt gar nicht alleine, außer wenn ich geschlafen habe in meinem Zimmer. Und als ich dann nach Hause kam, zurück in dieses Haus, in dem ich jahrelang diese Qualen erlitten habe, habe ich wie auf so einen Schalter gedrückt. Und auf einmal war ich, wie ich war, bevor ich in dieser Beziehung war. Ich war so total in meinem Organisationsmodus, in meinem, okay, ich muss mich hier um die Kinder kümmern, Haushalt machen, ich muss irgendwie jetzt zum Amt, ich muss Hartz IV beantragen, weil ich hatte ja kein Einkommen und ich habe ja von seinen Einnahmen gelebt von der Firma. Und okay, ich muss umziehen, das Haus ist zu groß, alles klar, ich suche eine Wohnung. Also ich war so voll im Funktionsmodus. Und heute bin ich so dankbar darüber, dass mein Körper diese Traumareaktion so gemacht hat, das alles einmal wegschieben Und hier mal kurz in diesem Funktionsmodus, also überleben, um zu leben. Ja, und natürlich war ich lange krank. Ich hatte, glaube ich, über 6 Jahre lang eine posttraumatische Belastungsstörung deswegen. Er hat auch 9 Jahre Haft bekommen. Also das hört man schon. Das war echt schlimm, was ich da
Ist
erlebt
keine
habe.
Lappalie, ne?
Nein,
Also, ja.
9 Jahre
Ja.
kriegt man in Deutschland nicht einfach
Nicht
so.
einfach so, ja.
Und ich war halt lange sehr, sehr krank. Und was ich verpasst habe und was mir auch leider keiner gesagt hat, und deswegen sage ich es hier, weil ich glaube, vielleicht für irgendjemand, der es hört, ist es wichtig. Dieser Mensch hat mein ganzes Leben beherrscht, meine Gedanken sogar. Irgendwann habe ich gedacht, ich kann nicht gehen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt weiß er, ich habe gedacht, dass ich gehen möchte. Was passiert, wenn er nach Hause kommt? Also es war wirklich schlimm. Ich kann das heute auch gar nicht mehr so nachvollziehen, wie schlimm das eigentlich war. Wenn ich das manchmal erzähle, denke ich, ja krass, echt, so war das, aber so war es. Und was ich verpasst hatte, war dieses Loch, das auf einmal entstanden war, weil er war ja nicht mehr da. Er konnte mir nichts mehr antun. Ich musste nicht mehr ständig in Angst sein, aufpassen, was ich sage, wie ich mich bewege, seine Gesichtszüge lesen, um zu wissen, tut er mir heute noch was an oder geht er einfach ins Bett? Ja, das war auf einmal alles weg. Das heißt, das, was eigentlich meinen ganzen Alltag ausgemacht hat, war auf einmal verschwunden. Und obwohl ich überlebt hatte und die Chance hatte auf ein neues Leben, fühlte es sich an, als wäre ich gestorben. Und ich bin in so ein tiefes Loch gefallen. Ich habe so eine schlimme Depression gehabt danach, weil ich nicht verstanden habe, dass ich mein Leben einfach hätte mit Dingen selber wieder füllen müssen, um dieses Loch zu füllen, zu schließen. Und das habe ich erst Jahre später erkannt. Und dann fing das eigentlich an, dass ich angefangen habe, mich mit meiner eigenen Heilung zu beschäftigen. Da wurde es auf einmal auch interessant, weil ich wieder verstanden habe, okay, mein Leben hat doch einen Sinn. Nicht nur die Kinder, klar, ich habe mich gekümmert, nach bestem Wissen und Gewissen, habe ganz viele Hilfen installiert, auch vom Jugendamt und mit so tagespädagogischen Gruppen, wo meine Kinder hingehen konnten und so. Das war alles gut. Also wir haben auch hier ein sehr gutes Hilfesystem, wenn wir dann bereit sind, den Mund aufzumachen und zu sagen, okay, ich habe das hier alles erlebt, mir geht es gerade nicht so gut, bitte kann mir irgendjemand helfen. Ja, und das war für mich in dem Ort, in dem ich gewohnt habe, sehr gut. Kann sein, dass es auch so eine Bundesland- und Stadtteilgeschichte nachher ist, wenn du da in den Behörden an deine Seite bekommst. Ich hatte großes Glück, ich hatte ganz, ganz tolle Menschen, die dann in meine Familie gekommen sind und mir geholfen haben, wieder zurückzufinden ins Leben. Und als ich angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen, warum ist das alles passiert? Ja, also hier, ne, was ich als Kind gelernt habe, habe ich dann natürlich nochmal nachgespielt. So, wir spielen halt immer unsere Muster nach. Das ist einfach so. Und wir wollen gewinnen. Ja. Und hätte ich das alles nicht aufgelöst, wäre ich wahrscheinlich wieder an so einen Mann geraten. Das ist in meinem ganzen Leben nicht wieder, auch nicht mal ansatzweise wieder passiert. Und dann ist was Cooles passiert in meinem Leben. Noch bevor ich angefangen habe, mich eigentlich wieder mit mir selber zu beschäftigen, habe ich geheiratet. Einen ganz, ganz tollen Mann. Ich glaube, jede Frau möchte ihn haben. 8 Jahre später habe ich erkannt, ich möchte ihn doch nicht. Heute sind wir gute Freunde. Wir haben noch 2 Kinder zusammen gemacht. Wir sind super Eltern als Team unschlagbar, glaube ich. Also ich wollte mir aber, glaube ich, beweisen, dass ich eine ganz andere Beziehung führen kann. Dass ich trotz meiner Prägung, alles, was ich erlebt habe, fähig bin, eine normale, was auch immer das für jeden bedeutet, ja, für mich war das so Reihenhaus, Zaun und Tralala, eine normale Beziehung zu führen. Und das habe ich dann tatsächlich viele Jahre lang gemacht. Und in dieser Zeit hat mein Ehemann, und dafür bin ich ihm unglaublich dankbar, auch wenn er heute nicht mehr mein Mann ist, mir unglaublich viel Stabilität gegeben, weil er einfach so ein sehr beständiger Mensch war. Und ich wusste, egal wie der nach Hause kommt, der hat immer die gleiche Laune, egal wie ich mich verhalte, der hat immer die gleiche Laune. Also es war nichts, was so gefährlich für mich war, nichts Willkürliches, nichts, was vielleicht in einer Eskalation hätte enden können. So, also dafür war meine Ehe unglaublich schön. Für
Ja.
mich als Frau, so wie ich in Wahrheit bin, da bin ich ja später hingekommen, war es dann nicht mehr so erfüllend, deswegen habe ich mich auch scheiden lassen. Aber für diese 8 Jahre in meinem Heilungsprozess war meine Ehe ein wahres Geschenk.
Ja, das hört sich für mich auch so ein bisschen an, so dass das auch für dich so der eigene Beweis ist, dass es auch andere Männer gibt, ne? Weil ich meine, bei dem, was du alles erlebt hast, sowohl in den Beziehungen, die deine Mama geführt hat, als auch das, was du dann ja leider selber erfahren musstest, so dieses Vertrauen wieder zu finden oder zu sehen, da gibt es auch noch was anderes, weil ich glaube, die Angst, die du beschreibst, oder auch dieses, was mit Sicherheit dann ja auch Misstrauen gibt, das so heilen zu können und wieder erfahren zu können, Vielleicht war das dann in der zweiten Ehe, wie du gesagt hast, nicht ganz so erfüllend, okay, aber es hat dir wenigstens gezeigt, da gibt es auch noch eine Form von Sicherheit und Halt, was für uns Frauen aus meiner Sicht zumindest das Männliche ja auch sein sollte. Also, ne, so dieses. Und ich finde es, ich habe dich, als ich dich kennengelernt habe, das war natürlich im Business-Kontext, da gehen wir sicher auch gleich nochmal drauf ein, habe ich dich auch als, also hart ist das falsche Wort, aber ich habe aber genau das gesucht, ne? Ich habe genauso diese männliche Energie gesucht. Ich habe genauso, okay, kann mir jetzt mal einer sagen, wie das hier funktioniert und nicht immer hier, ne, mit diesem Sternenstaubglitzer kommen, weil davon habe ich echt genug. Und erst als ich dich dann so ein bisschen besser kennengelernt habe, auch in den Coachings und so in den Mentorings, die du angeboten hast, habe ich gemerkt, okay, da ist aber auch eben, die ist genauso Frau wie ich, ne? Da ist genauso ein weicher Kern und so. Und das fand ich dann tatsächlich auch sehr schön zu sehen, dass du trotz der ganzen Scheiße, man kann es ja wirklich auch nicht anders sagen, die du erlebt hast, immer noch weitergemacht hast und nicht aufgegeben hast und dich immer wieder quasi an den eigenen Haaren rausgezogen hast, selbst wenn du Unterstützung hattest, ist egal, du musst es ja trotzdem selber machen. Und trotzdem auch dieses Weiche, wenn es vielleicht auch ein bisschen weiter vergraben ist in der Front, als man es vielleicht bei anderen sieht, dir immer noch beibehalten hast. Was ist denn für dich so? Auch gerade jetzt in Bezug auf Business. Wie hast du da so deinen Weg gefunden zwischen dem, was du erlebt hast und dem, wo du immer tough sein musstest, um zu überleben, und dem weichen Empfangenden wieder mehr Lebensfreude auch zu haben? Wie geht das, wenn man so viel Mist erlebt hat? Wie kann das funktionieren?
Es ist so lustig, da habe ich gerade gestern in meiner Holy Shit an Live-Season zugehalten. Und zwar ist mir das erst viele, viele Jahre später bewusst geworden. Also ich glaube, so im letzten Jahr habe ich das erst verstanden. Und ich habe immer geglaubt, mir fehlt dieses Urvertrauen. Ja, ich habe viele Bücher dazu gelesen, auch therapeutisch da schon mal ein paar Ansätze gemacht, auch in meiner eigenen Ausbildung zur individualpsychologischen Systemberaterausbildung habe ich mir das ganze Thema natürlich auch mal angeguckt und habe immer festgestellt, ach so, meiner Herkunftsfamilie gibt es gar keinen, der mir Urvertrauen gegeben hat. Keine Oma, kein Opa, keine Mama, kein Papa waren alle nicht da. Ja, und ich habe immer gedacht, okay, ich gehöre zu den wenigen Prozent der Menschen, die das einfach nicht haben. So, und dann habe ich mal einen anderen Therapieansatz ausprobiert. Und mein Therapeut, und ich schätze ihn sehr, heute sind wir so wie Sparringspartner, würde ich vielleicht sagen. Ja, also es war gar nicht mehr so Therapie und Klientarbeit, sondern es war irgendwas anderes ist es geworden. Es war auf jeden Fall mega geil. Und er sagte zu mir, schau mal, Jessica, du konntest dich doch immer auf dich verlassen. Du hast für dich immer gute Entscheidungen getroffen. Du bist mit 13 ins Heim gegangen und so weiter und so fort. Also er hat mich an all diese weisen, wirklich sehr klugen, lebensbejahenden Entscheidungen erinnert, von dem ich ihnen ja natürlich erzählt habe. Und da ist es mir eigentlich klar geworden, dass Urvertrauen, und das habe ich gestern in der Holy Shit erzählt, Urvertrauen war immer und ist immer. Das ist nichts, das wir von Menschen kriegen. Ich glaube, das ist meine wirkliche Überzeugung, das ist in unserer Seele drin. Ja, und im Laufe unseres Lebens passieren crazy Dinge, Trauma, Drama, irgendwas. Ja, und das ist dann so verschüttet wie unter Geröll. Wie wenn so ein Kanal auf einmal zugeschüttet wird, ja. Und wenn wir anfangen, unsere mentalen Hausaufgaben zu machen, wir räumen mal die ganze Scheiße aus unserem Leben weg und reflektieren mal und lösen mal auf und machen mit unserer Ahnenreihe rum und Familienaufstellung und was es da nicht alles Geiles gibt, ja, dann räumen wir nach und nach dieses Geröll weg. Und dann haben wir wieder dieses Urvertrauen, weil es war schon immer, es geht nicht weg, es ist wie Energie, ja. Energie geht auch nicht weg, das kennen wir aus der Physik, es verändert sich vielleicht, aber es geht nicht weg. Und als ich das so rückblickend für mich geschnallt habe, dass ich eigentlich immer wusste, ich kann mir selber vertrauen, auch wenn ich vielleicht schlimme Entscheidungen getroffen habe, schlechte Beziehungen geführt habe in der Vergangenheit, war ja, ich bin ja nicht mehr diese Frau, ja, habe ich trotzdem dieses Urvertrauen. Und ich glaube, das hat es gemacht, dass ich immer wusste, auch wenn ich den Laden hier in Scheiße manövriere und glaub mir, im Business wurde ich öfters gefickt als im Leben von Leuten, ist aber manchmal so, ja, und trotzdem habe ich weitergemacht, weil ich wusste, ich mache das ja hier für mich und für all diese Frauen, die gerne mit mir arbeiten möchten, egal ob das jetzt Mindset oder Business oder Sales Training ist oder Marketing, ja, ich bin hier für eine ganz besondere Art von Frauen. Und was mir auch viel geholfen ist, vielleicht das falsche Wort, aber ich würde das jetzt einfach mal so interpretieren, was mir viel geholfen hat, war einfach zu verstehen, ich bin eine göttliche Seele in einem menschlichen Körper, der menschliche Erfahrungen macht. Also es das heißt, meine Seele, für mich ist das so, ist von all dem sehr unbeeindruckt, was mein Körper und meine Psyche hier durchgemacht haben. Ja, meine Seele denkt einfach, okay, war eine Erfahrung. Und als ich in diese, ich nenne das gerne Metaperspektive gegangen bin, habe ich festgestellt, dass vielleicht das, was ich erlebt habe, für andere, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, für andere ein großes Geschenk ist. Ja, deswegen rede ich auch darüber. Ich wurde, als ich angefangen habe, über meine Geschichte zu reden, wurde ich hart angefeindet. Ja, Leute haben gesagt, das kannst du nicht machen, du bringst deine Kinder in Gefahr, dann wissen das doch alle, das will doch keiner hören, wieso kannst du sowas Schlimmes in dieser Welt erzählen? Und dann habe ich gedacht, aber meine schlimme Geschichte hat doch ein wunderbares Happy End und ich bin ja noch nicht fertig. Ja, aber ich gehöre zu den leider nicht so vielen Frauen auf dieser Welt, die das gedreht haben für sich, die gesagt haben, ey, das ist mein scheiß Leben hier und ich will verdammte Scheiße daraus machen, worauf ich auch noch immer verdammte Scheiße Bock habe, scheißegal, wo ich herkomme, scheißegal, wie meine Umstände sind, scheißegal, was man jetzt sagt, das sagt gar nichts über meine Wahrheit aus. Und meine Wahrheit ist, ich bin hier für was Größeres und nicht die Umstände bestimmen mein Leben, sondern was ich daraus mache. Und dieses, was ich daraus mache und Möglichkeiten zu haben, war immer so mein Antrieb. Und ich glaube, das ist es, was es so gedreht hat. Und je mehr ich mich dann wieder mit meiner Weiblichkeit ausgesöhnt habe, und hier, ich wurde nicht nur misshandelt, ich wurde auch sexuell missbraucht. Ja, ich hatte mich eine Zeit lang von meiner Weiblichkeit abgeschnitten, weil, also nicht von meiner Weiblichkeit, aber von meiner Sexualität, weil es sehr schmerzhaft war. Und ich lange nicht eingestehen konnte, dass dieser Mann mich vergewaltigt hat. Das ging in meinen Kopf nicht, weil Vergewaltigung war für mich immer so ein Fremdtäter im Park oder so, überfällt eine Frau und also wie man das halt so mal im Fernsehen gesehen hat oder so. Aber während er das mit mir gemacht hat, hat er mir keine Gewalt angetan. Deswegen war in meinem Kopf diese Verknüpfung nicht. Ja, und da musste ich erstmal mit einem Therapeuten dran, das in Einklang zu bringen, zu verstehen, okay, diese sexuellen Handlungen, die da passiert sind, die wollte ich nicht. Und ich habe das ja auch gesagt, ich möchte das nicht. Und als ich das angefangen habe aufzudröseln und mich wieder mit meiner Sexualität ausgelebt habe und wer jetzt aktuell mir so ein bisschen nachfolgt oder so, ja, der hört, ich sage, ich lebe nicht monogam. So, das heißt aber auch nicht, ich lebe polygam. So, ich habe für mich so meine eigene Definition von Treue und von Beziehung, von Loyalität, die überhaupt nicht Mainstream ist. Und das, dass ich mich überhaupt an dieses Thema herangetraut habe, mir das anderthalb Jahre anzuschauen, wie will ich leben, wie will ich meine Sexualität leben, was bedeutet das für mich, nicht monogam zu sein und kann ich trotzdem von meinem Partner erwarten, dass er mir sexuell treu ist? All diese Fragen waren für mich ein riesen Heilungsschritt, und das ist wirklich so, ein riesen Heilungsschritt herauszufinden, wer bin ich in meiner Sexualität in Wahrheit? Was macht mich glücklich? Was erregt mich? Was macht mich einfach strahlend? Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto leichter sind andere Dinge in anderen Bereichen in meinem Leben geworden, weil ich, das ist so wie Freiheit. Ich kann das gar nicht, das ist, als wäre ich lange in so einem Käfig gewesen und auf einmal dreht jemand den Schlüssel um und sagt, wenn du willst, schieß die Tür, also mach die Tür auf. Und selbst da saß ich noch und habe mich nicht getraut, diese Tür aufzumachen, weil meine Sexualität war ja Gefahr. Oh Gott, Hilfe. Ja, und als ich da hingekommen bin, das zu verstehen, auch hier muss ich nochmal einen Bogen schlagen. Ich hoffe, die, die das hören, kommen noch mit. Ja, ich bin in einem sehr spirituellen Haushalt groß geworden, obwohl meine Mutter einen Dachschaden hat, ja, war sie unglaublich spirituell. Und ich habe ganz viel gelernt als Kind, ganz, ganz viel, auch so Wahrnehmung zwischen den Welten und so. Ich habe ganz, ganz viel einfach mitbekommen. Und darüber habe ich im Marketing nie gesprochen. Und das war vielleicht auch das, was du meintest, was so als tough und so wirkte. Und dennoch war ich in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden ganz weich, ganz nahbar, ganz fühlbar, ganz empathisch. Ich habe auch manchmal für meine Kunden geweint, wenn sie gerade nicht weinen konnten, weil es einfach so übertragen wurde. Also ich bin sehr feinfühlig. Ja, und ich glaube, das in Kombination mit, hey, hier ist doch meine Sexualität und ich bin in Ordnung, wie ich bin, auch wenn ich nicht Mainstream-tauglich damit bin, bin ich aber voll richtig für mich in meiner Wahrheit. Das war nochmal auch ein zusätzlicher großer Shift, warum ich angefangen habe im Business, auch wenn ich mich gerne männlicher Strategien bediene, ja, und Marketing psychologisch mit meinen Kunden aufbaue und auch Sales, ich glaube, das ist das beste Beispiel dafür. Ja, ich lehre Sales sehr weiblich. Okay, meine Sales, die ich trainiere, auch die Gespräche, die ich mit meinen Kunden übe, die sind nie hart. Und es geht auch nie darum, am Ende den Kunden dazu zu bewegen, ein Ja zu sagen. Ja, ich lehre das auf eine sehr weibliche, ethische Art und Weise. Und das erst, Seitdem ich mich mit diesem sexuellen Thema ausgesöhnt habe für mich. Ja, als ich da meine Reise angetreten bin, okay, und jetzt finde ich auch in diesem Part in meinem Leben meine Wahrheit. Und das war unglaublich hilfreich. Und das hat mich auch dazu bewegt, jetzt zum Beispiel die Holy Shit zu machen und die Money Porn. Weil meine Programme haben immer so lustige Namen. Ich
Ja, ich liebe diesen Namen.
stehe ja auf Kraftausdrücke, die geben
Ja.
Kraft, hat Jasper Tschüss mal gesagt. Ja, und so bleibt das für mich auch. So habe ich eingangs gesagt, ich bin ein bisschen Ghetto, ich reiße mich hier noch sehr zusammen. Aber das ist so. Und in diesem Programm geht es zum Beispiel ganz viel darum, wer bin ich in Wahrheit, wie kann ich meine Weiblichkeit leben, wie kann ich es auch im Business leben oder in meinen Beziehungen, in meiner Mutterrolle, weil wir bedienen so viele Rollen und in manchen sind wir sehr sicher, so wie ich in meiner Eherolle sehr, sehr sicher war. Und als ich dann den Exit für mich wollte, habe ich 2 Jahre gebraucht, um mich zu trennen. Und glaubt mir bitte, wenn ich das sage, mein Ehemann hat mir nie etwas Schlechtes getan. Nie, der hat mich nicht mal angemotzt, wie man manchmal so pöbelt oder so, wenn man gerade so in Rage kommt über irgendwas. Nicht mal das. Ja, also echt ein Traummann für jede Frau, die den bekommt, die hat richtig Glück mit dem. So, nun bin ich aber nicht die Frau, die er braucht.
Ja.
Ja, so, und dieses immer mehr zu sich zu kommen und auch Rollen auszuziehen, wie ich diese Ehefrauenrolle ausgezogen habe, weil ich dachte ja, hey, sozialer Aufstieg, so von Assi-Girl zu Reinhausmutti, mega. So, und hier war der, also damals in dieser Ehe, der Schlüsselmoment, als ich mit meiner Familie nach Teneriffa gegangen bin. Also ich hatte keinen Bock mehr auf Deutschland, ich hatte keinen Bock mehr, mein Kind ins Schulsystem zu prügeln, ich hatte keinen Bock mehr irgendwie, ich war damals Pädagogin und hatte einen eigenen Kindergarten, so eine Großtagespflegestätte. Und ich hatte auf das alles keinen Bock mehr. Ich wollte, also ich merkte richtig so, wie in diesem Film, Eat, Love, Pray, Eat, Pray, Love, ja, wo du auf einmal mehr Hunger aufs Leben hast, aber die Umstände und die Situation, in der du bist, geben einfach nicht mehr her. Und deswegen war so, okay, ich gehe mit meiner Familie weg. Und dann sind wir nach Teneriffa gegangen am 1.12.2019. Und da fing das eigentlich an, dass ich wirklich auch wieder zurück auf meine Spiritualität gegriffen habe. Ich war lange in einer Gemeinde tätig, auch als Seelsorger und im psychologischen Dienst und so, habe da eine Frauengruppe geleitet, ja, die Bibel gelehrt, Theologie studiert. Also ihr hört schon, ich habe viel in meinem Leben gemacht, ja. So immer, worauf ich gerade Bock hatte. Und als ich nach Teneriffa gegangen bin, habe ich mich dann wieder an meine spirituellen Wurzeln erinnert. Ja, und habe wieder angefangen, das zu machen und hier ja auch mit diesem sexuellen Heilungsweg und habe dann viele Sachen gemacht, Theta Healing und so verschiedene Dinge und habe immer mehr gespürt, wie ich wieder in Fluss komme, wie sich mein Schoß wieder öffnet, würden die Spiris jetzt sagen, ja, mein Sakralchakra wieder in seine Kraft kommt und hier lustig im Human Design habe ich was, sakrale Energie. Also ist Sex sozusagen der Antrieb für mein Leben. Wie schlimm, dass ich das verschlossen hatte. Ja, also ihr seht, das ist sehr ganzheitlich, was ich hier erzähle. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem noch mit. Und das immer mehr zu öffnen, war einer der Dinge, die mir natürlich sehr geholfen haben, als ich 2020, also ein halbes Jahr später, dann mein Business gegründet habe, beziehungsweise schon mitten in diesem Gründungsprozess drin war. Also meine Schoßheilung, so nenne ich das gerne, ja, war auch gleichzeitig ein Katalysator für meinen finanziellen Erfolg. Ja, das hing irgendwie zusammen. Ja, ich habe mal einen Podcast gemacht, glaube ich, kann man sich reich masturbieren oder so, wo ich viel
Gibt
über
es den noch? Wenn nicht, dann müssen wir den unbedingt verlinken.
Ja, auf jeden Fall gibt es den noch. Und da geht es eben viel um sakrale Energie und so. Ja, aber ich fand einfach den Titel geil. Kann man sich reich masturbieren? Ja, wenn man OnlyFans-Business hat, ja. Ansonsten aber auch. Ja, es geht.
Ja. Ja, das, was du gerade ansprichst, da finde ich mega spannend, weil ich glaube, und du hast auch gesagt, so mit den Rollen, ne? Ich glaube, wir, gerade Frauen, wir sind unheimlich gut da drin, ganz, ganz viele verschiedene Rollen anzunehmen. Und die meisten, und da muss man, glaube ich, noch nicht mal so furchtbare Erfahrungen gemacht haben wie du, trennen das trotzdem, ne? So, das, da bin ich jetzt irgendwie die Partnerin und da bin ich die Mama und was weiß ich was. Und dann gibt es da aber noch Business. Und das gerade für uns, du hast es sakrale Energie genannt, aber auch, ne, diese ganze Weiblichkeit, diese ganze Sexualität ganz, ganz viel mit Business zu tun hat. Das sehen die meisten nicht, obwohl wir das alle spüren. Wir können das alle spüren. Du hast auch gerade, ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, aber du hast gesagt, als ich das geheilt habe, ne, oder als ich mich für diese sakrale Energie für diese, für meine Sexualität wieder geöffnet habe, ging das auch viel besser mit dem finanziellen Fluss. Vielleicht kannst du das mal, wie funktioniert das für dich? Warum fließt mehr Geld, wenn wir mit der eigenen Sexualität im Reinen sind oder das mehr zulassen oder öffnen oder Schoßraum öffnen oder wie auch immer wir es nennen? Es ist ja alles dasselbe.
Genau. Also ich glaube, vielleicht muss man hier noch unterscheiden. Es gibt halt so Kopfmenschen, es gibt Gefühlsmenschen und es gibt Menschen, bei denen schlägt das Pendel immer von links nach rechts. Ich gehöre zu der dritten Kategorie. Also ich bin richtig im Arsch. Ja? Wann immer meine Gefühle zu viel werden, hier großer Vorteil, kann ich in den Kopf gehen. Leider manchmal, wenn ich fühlen sollte, bleibe ich im Kopf. Ja, habe ich auch mal mit einem Therapeuten dran gearbeitet. Dann habe ich gelernt, Interozeption zu betreiben, also nachfühlen. Ja, und das war großartig für mich. Und also klar, ich habe das so lustig gedroppt hier gerade, kann man sich reich masturbieren. Doch ich denke, dass ich rede immer von Scham und Schande und Schuld. Und ich glaube, dass Ahnen geschuldet, ein großer Teil Schuld auch verknüpft ist mit weiblicher Sexualität. Und Schuld bedeutet für uns Frauen immer Scham und Schande. Ja, das ist so. Ich fühle mich schuldig, ich schäme mich und so weiter und so fort. Ja, Schande für irgendjemanden, der hier so Asche auf mein Haupt-Mentalität mir gegenüber hat. Ja, und deswegen ist irgendwie Schuld, Scham und Schande ganz dicht verknüpft für die meisten Frauen von uns. Sehr unbewusst, sehr unverstanden. Das kommt manchmal erst nach vielen Jahren Therapie oder Mindset-Arbeit hoch oder Bewusstseinsentwicklung, wie wir das nennen wollen. Ja, und es zu lösen. Diese erstmal Schuld, ich glaube nicht an Schuld, also ich glaube an ein Rechtssystem und so, ob das gut ist oder nicht, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber es gibt Dinge, die dürfen wir nicht tun, sonst bekommen wir eine Strafe. Also klar, ich bin schuldig, ich habe das getan, das meine ich hier nicht, sondern diese Schuld, die auf uns geladen wird. Und wir Frauen sind gut da drin, uns schuldig zu fühlen, das wird uns konditioniert vom kleinen Kind auf an, ja. Bei Jungs ist es nicht so, hat man Verständnis, er ist ein Junge, ja, aber wenn so ein Mädchen so einen zickigen, hysterischen Anfall kriegt, und meine Töchter beherrschen das aus dem FF, ja,
Meine auch, ja.
sagt keiner, lass die mal, die ist Mädchen. Sondern so eine Zicke, die stellt sich aber an, aber bringt die nächstes Mal nicht mit. Oder was weiß ich, was wir auch immer für Dinge hören, wenn unsere Töchter mal kurz hier voll emanzipiert mit 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren für sich einstehen. Ja, das ist gleich negativ. Ich liebe das, wenn meine Tochter vor mir steht und sagt, ich habe einen scheiß Bock, gerade mein Zimmer aufzuräumen, dann denke ich, geil. 6 Jahre Ansage. Ja, macht später keiner das Leben schwer. So. Ja, also wir haben dieses Schuld, Scham und Schande-Ding. Für mich existiert Schuld nicht, weil hier kommt wieder mein christlicher Kontext. Ja, ich liebe Jesus, liebe Gott. Ich bin nicht religiös, aber ich liebe die Bibel sehr. Ich habe viel über Marketing von Jesus gelernt. So. Und für mich ist klar, das Schuld-Ding hat Jesus schon vor über 2000 Jahren für uns alle bezahlt. Ob wir das glauben wollen oder nicht, das liegt bei uns. Ich glaube das. Und deswegen existiert Schuld für mich nicht. Und Schuld hat hier auch ein lustiges Handspiel, ein Handjob. Ja, wenn wir mit dem Schuldfinger auf jemanden zeigen, kennen wir alle, ne? Du. Okay, zeigen drei Finger doch in Wahrheit auf uns. Das bedeutet, wenn ich jemanden die Schuld für irgendetwas geben will, ja, ist irgendwas dreifach in meinem eigenen Drama-Dreieck getriggert, weil drei Finger zeigen ja auf mich. Das ist hier so. Die Eselsbrücke. Ja, heißt es in Wahrheit, der Mensch, der dir gerade Schuld gibt, da sind gerade drei Punkte angetriggert in seinem eigenen Leben, wofür er entweder die Schuld bekommen hat oder die Verantwortung nicht übernehmen wollte. Und als ich das geschnallt habe, war für mich so: Schuld, fickt euch alle. Ich mache, was ich will. Ich übernehme nur Verantwortung für das, was ich sage. Ich bin kein Arschlochmensch. Ich tue Menschen nicht mit Vorsatz weh oder so. Wenn ich mal doch etwas sage, was jemanden verletzt, dann rede ich mit dem später darüber, um die Situation aufzulösen, damit dieser Mensch mit seiner Verletzung nicht alleine zurückbleiben muss. Ja, das passiert jedem von uns mal. Jeder sagt irgendwas zu irgendjemandem, das ihn ins Drama-Dreieck katapultiert und dann fühlt er sich in einer alten Wunde verletzt. Ja. So, das kann passieren, dafür kann man sich entschuldigen, obwohl an Entschuldigen glaube ich auch nicht, weil ich glaube ja nicht an Schuld. Aber man kann sich hinsetzen und sagen, hey, das war nicht meine Absicht, schau mal, ich habe das gesagt und vielleicht hast du das so gehört, ich wollte aber das und das zum Ausdruck bringen. So, und schon hebt man das alles wieder auf so eine Metaebene, auf der man auf Augenhöhe miteinander darüber spricht, was ist hier gerade passiert. Ja, also man klärt die Situation, wie wir so schön sagen. Wenn wir jetzt Schuld, Scham und Schande in unserem Leben nicht mehr haben würden, jetzt nur mal kurz so für den Gedankengang weiter. Was wäre dann alles möglich, bitte? Ja, ich sage im Marketing echt krasse Dinge. Und ich bekomme auch echt krasse Kommentare manchmal, alleine wegen meiner Zahnspange, wo ich so denke, komm mal, Ja, gib erstmal 14.000 Euro für so ein Gestell aus, dann können wir weiterreden. So, aber passiert und ich denke, okay, schau, dieser Mensch hat ein Scham-Schande-Schuldthema mit Zahnspangen und möchte jetzt gerne unter meinem Profil irgendwie rumkacken. So, also das, was mir dann andere so entgegenschleudern, das schleudere ich nicht mal mehr zurück, sondern ich lasse es einfach fallen. Ich fange den Ball nicht auf.
Ja.
Jemand zu mir sagt, hier, Jessica, du hast Schuld, dann prüfe ich kurz, habe ich hier Verantwortung? Also das verwechseln Leute ja manchmal. Ja, habe ich hier Verantwortung in dieser Situation? Habe ich irgendwie dazu beigetragen, dass es so eskaliert ist oder so entstanden ist oder? Ja, okay, welcher Teil ist meine Verantwortung? Was muss ich korrigieren? Was muss ich wieder in Ordnung bringen? Wenn nein, ich bin fein raus.
Dein
Das ist
Business.
deine, ja, das ist deine Wahrnehmung, das ist das. Ja, auch so im Kundenkontext passiert uns das ja leider auch manchmal. Schuld, Scham und Schande. Ich bin nicht gut genug, kommt noch dazu. Ja, Kunde beschwert sich über irgendwas. Ja,
Ja.
okay. Wenn meine Kunden das tun, ist mein erster Gedanke, warum beschwert die sich? In welcher Situation ist sie gerade in Wahrheit? Ja, kocht sie gerade über und sucht nur ein Ventil? Keine Ahnung, braucht sie gerade im Schuld-Schande-Dreieck irgendwie jemanden, der hier für sie den Kopf hinhalten muss? Also ich prüfe das für mich erstmal. Was ist hier los mit dieser Person? Völlig wertfrei. Ich prüfe das einfach nur. So, dann frage ich. Ja, nächster Punkt ist so für mich hier Weiblichkeit. Wo bist du gerade im Zyklus, Schatz?
Genau.
So. Vor Periode, PMS, was hast du gerade, Mäuschen? Weil, Achtung, hier zeigt es mein Freund. Du, ich glaube, ich habe gerade PMS. Schatz, lass uns morgen drüber sprechen. Lass uns das einfach auf morgen vertagen. Wenn es morgen immer noch ein Thema für dich ist, gucken wir uns das gerne gemeinsam an. Ja, also auch hier gibt es geile Exit-Strategien unter Frauen, wenn es dann auf Augenhöhe ist und jeder weiß, okay, es geht hier um weibliche Führung. Ja, dann kann man mit solchen Kleinigkeiten die Dinge schnell raushauen. So, nochmal zurück, Schuld, Scham und Schande und Sexualität. Das war ja so die Frage. Zuerst, also mein Weg, zuerst habe ich mich gefragt, ist Sexualität wirklich Schuld, Scham und Schande? Für mich zu dem Zeitpunkt, ja klar, jemand hat mir ganz doll wehgetan auf diese Art und Weise und etwas in mir drinne weggenommen. Achtung, ich habe das gesagt, wir haben eine göttliche Seele in einem menschlichen Körper. Hat er mir das wirklich weggenommen oder ist es einfach nur verschüttet? Unter Geröll. Ah, da liegt nur Geröll drauf. Okay, wie räume ich das weg? So, und ich muss sagen, ich war, bevor ich diesen Mann kennengelernt habe, sehr promiskuitiv. Oh, guck mal, ich habe das höflich ausgedrückt, Carla. Ich bin stolz.
Ja, wunderschönes
Ja,
Wort.
ich habe mir immer genommen, was ich wollte. Manchmal auch auf eine nicht so nette Art und Weise. Das ist okay, damit kann ich leben. Schuld, Scham und Schande auskuriert. Ja, ich war halt nicht immer nett. So bin ich übrigens bis heute nicht, aber ich bin sehr höflich. Ich habe gute Menschen, soziale Gepflogenheiten, sagt man, ne? So. Und dann habe ich mich wieder erinnert, ach so, und da hat mir Sex aber Spaß gemacht. Ich hatte gerne Sex. Damals wusste ich halt nicht so genau, was tönt mich hier alles an, aber ich hatte schon früher, als ich jung war, sehr anderen Sex, glaube ich, als meine Sexualpartner vorher mit anderen erlebt hatten. So kann man das, glaube ich, ausdrücken, ja? So, und ich war immer sehr experimentierfreudig, ich war immer sehr neugierig. Ich hatte irgendwie diese Tabugeschichte, ich habe das bis heute gar nicht. Also klar gibt es so ein paar Sachen, die mache ich nicht, ne? So Ekelzeug oder Sachen, die halt illegal sind, ja. Aber alles, was im gegenseitigen Einvernehmen ist, da gibt es für mich irgendwie so kein richtiges Tabu. Es gibt höchstens was, wo ich sagen würde, nee, möchte ich nicht machen, weil kann ich mir nicht vorstellen, dass mich das antörnt. Aber deswegen ist es trotzdem kein Tabu, sondern es ist einfach nur etwas, das ich nicht präferiere. Und ich werte das auch bei anderen Leuten nicht ab, wenn die irgendwelche Fetische haben oder so oder Kinks. Kicks nennen wir das. Kinks, glaube ich, ist jetzt so das neue Wort für Fetisch. Ja, wenn die das haben, wenn die das so kickt, ich finde das sogar total interessant und faszinierend. Also ich weiß von all meinen Freundinnen ihre sexuellen Vorlieben, weil wir viel darüber sprechen. Ja, das ist so für uns völlig normal, darüber zu reden. Und ich glaube, das war so der nächste Schritt. Also ist es, war es wirklich Sexualität, Scham, Schande und Schuld? Nein. Da war ein Geröll einfach, das ich wegräumen musste. Das nächste ist das ein freies Thema? Und hier danke Mama, also wirklich danke an meine Mutter, die aus Sex nie ein Schmuddelding gemacht hat. So, ich meine, sie war auch sehr promiskuitiv, ja. Und ich habe das leider sehr viel mitbekommen als Kind. Das fand ich jetzt nicht so schön. Aber ich habe gelernt, Sexualität ist nichts, wofür man sich schämen muss. Und es ist auch nichts, was irgendwie ein Tabuthema ist. Also ich weiß, ich war mit 6 Jahren tipptopp aufgeklärt. Ich wusste alles. Alles. Wusste auch, dass es verschiedene Praktiken gibt, dass es irgendwelche Zonen gibt. Wir nennen das erogene Zonen. Ja, das hat meine Mutter nicht gesagt. Aber sie hat mir schon gesagt, es gibt hier so ein paar Zonen, die fühlen sich besonders schön an und so. Ja, also ich wusste schon mit 6 sehr, sehr viel und habe mich daran wieder zurückerinnert, dass das bei uns zu Hause in meiner Herkunftsfamilie nie was Schlimmes war. So. Also habe ich festgestellt, wenn das da nicht schlimm ist, war, obwohl alles andere schlimm war, aber das war nicht schlimm, dann kann das ja auch in meiner Gegenwart wieder etwas sein, das nicht schlimm ist. Ja? Und so habe ich angefangen, mit meinen Freundinnen darüber zu sprechen. Oft holen die sich auch so Inspiration bei mir oder so. Ja, also ich bin so Sex-Talk haben wir hier irgendwie alle regelmäßig. Und das hat nochmal hier Bestätigung suchen, ja, Beweise dafür, dass es so ist. Ja, klar, wenn man mit Leuten darüber offen kommuniziert und da eben keine ablehnende Haltung oder sowas kommt, dann wird das ja positiv befeuert. Ja, also das funktioniert ja immer in beide Richtungen, negativ wie positiv, ja. Und wenn wir älter werden, dann suchen wir uns natürlich ein positiveres Umfeld. Ich nenne diese Leute gerne meine Holy Five. Ja, und da weiß ich genau, mit denen kann ich über alles sprechen. Die lieben mich, weil ich bin. Nicht, weil ich irgendwas tue oder weil ich irgendwas mache oder weil die irgendeinen Benefit von mir haben, sondern einfach, weil ich bin. Und andersrum ist es auch so. Und dann bin ich sehr klar geworden, auch mit mir selber, außerhalb von Sexualität, was sind so meine weiblichen, ich glaube, man nennt das in der spirituellen Szene gerne Schattenseiten. Ich würde es nicht so nennen, ja, aber es ist okay, wenn man es so nennt. Und kann ich mich damit aussöhnen? Also hier diese Frauen mit dieser Streitkultur, wir haben ja eine komische Streitkultur etabliert in unseren Beziehungen. Wir rasten einfach aus und können sogar machen, dass der Mann sich hinterher schuldig fühlt, statt einfach zu sagen, ey Baby, ich will mich gerade streiten, bist du dabei? So, wäre doch viel geiler, oder? Wenn wir einfach so krass ehrlich wären und sagen, ey, ich will gerade kurz explodieren, kannst du mir helfen? Wie geil wäre das bitte? So, ich habe irgendwann gelernt, ah, okay, ich habe meinen Mann also jeden Monat angeschrien, wollte nicht so eine Frau sein, deswegen habe ich mich getrennt. Will ich denn in Wahrheit Leute anschreien? Nein. Will ich manchmal Leute kaputt machen? Ja. Lustig, habe ich lange gemacht, als ich noch Single, also ich war nie wirklich Single, aber ich war auch nie irgendwie in einer festen Beziehung. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, glaube ich. Und wenn diese Männer irgendwas gemacht haben, was dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, hier ist unsere Reise zu Ende, das passt mit uns nicht so, finde eine andere, die dich glücklich macht. Manche haben das nicht so gut weggesteckt, so gekränktes Ego. Und die werden dann ja leider auch echt eklig, so die Jungs, ne? Also manche, weiß ich auch nicht. Also das sind dann auch irgendwie auf einmal keine Männer mehr, sondern wirklich wieder Teenager. Also vielleicht sind wir in Wahrheit auch alle 14 im Erwachsenenkörper. Ich weiß es nicht. Und da wusste ich, ah, okay, ich kann den kaputt machen, wenn ich will. Gut, kaputt. So, Pech, lass mich in Ruhe. Ja, also wer so gegen mich schießt, der muss sich halt nicht wundern, wenn ich dann mit so einer Armada an Waffen komme und den einfach umfahre mit einem Panzer oder so. Und auch hier, das könnte man jetzt als etwas sehr Schlimmes ansehen, als irgend so ein Schatten. Ich liebe das. Ich liebe, dass ich so bin, weil hier die Rollen, ja, das hattest du eben gesagt, jede Rolle hat Fähigkeiten. Und wir können die einzelnen Fähigkeiten aus diesen Rollen rausziehen und dadurch neue Rollen definieren. Und wenn ich jetzt gucke, was meine Kinder angeht, oh, ich kann so zum Löwen mutieren. Also wenn jemand zu meinen Kindern sagt, hol doch deine Mutter, bereut er das hinterher. Die Mama kommt und bringt ihre ganzen Dämonen mit. Ja, so, das gibt dann einfach kurz mal Totschlag. Und zwar so, ich muss dafür nicht mal viel tun. Ich kann richtig fies in wunden Punkten von Menschen rumdrücken. Ja, das habe ich von meiner Mama gelernt. Danke, Mama. Mache ich nicht so oft. Doch, ich weiß, dass ich das kann und ich schätze das sehr, dass ich diese Fähigkeit habe. Deswegen muss ich ihn ja oft benutzen, aber ich schätze das, weil das mich, Achtung, zu, ich nenne das so, zu einer Amazone macht. Ja, also nicht Amazon mit Smiley-Karton, sondern eine Amazone. Ich kann kämpfen für mich, für meine Kinder, für mein Business, wenn ich müsste, für meine Kunden, da, wo sie vielleicht aufgeben. Kurz, weil sie im Steckertrag-Modus sind oder so. Ja, ich habe diese Kraft in mir und ich bin unbesiegbar in dieser Kraft, weil ich könnte ja machen, das alle mal so kurz umfangen. Und wenn wir all das in uns lieben, das Gute wie das scheinbar Schlechte, ich weiß, ich würde es auch nicht schlecht nennen. Es ist einfach anders. Wenn wir alles in uns lieben und akzeptieren, und ich glaube, das fängt mit Sexualität an, weil da die meisten Schuld, Scham und Schande-Themen drauf sind, ja, dann werden wir auf einmal, ich würde sagen, geheiligt. Ja, nicht geheiligt vor Gott als unschuldig gesprochen oder so, sondern für uns geheiligt in Form von geheilt, weil ich bin klar bei mir. Ich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Ich kann auch alles, was andere Leute nicht geil finden und liebe es trotzdem. Ja, und bin einfach ich. Und so hat es bei mir angefangen. Also es war wirklich dieses Scham-Schande-Thema auf Sexualität, Schuld, Scham und Schande. Und von da hat sich das dann so breit gefächert in alle meine Lebensbereiche. Und das war unendlich wertvoll und ich liebe das, Business sehr weiblich zu führen. Ja, ich lehre auch meine Kundinnen, Business nach ihrem Zyklus zu führen, weil in unserem Zyklus so viel Urkraft steckt. Und auf der anderen Seite aber auch so viel Zerstörung, wenn wir diesen Phasen zu viel Bedeutung geben. Ja, diese Jammer, komm, wir kennen die alle, Jammertalphase, alles ist scheiße, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja, zu Recht.
Ja.
Irgendwann muss das ja mal einen Raum kriegen, wo wir das alles ausleben dürfen, wenn wir schon 27 Tage im Monat nicht machen.
Ja, ich weiß, ich habe bei dir zum ersten Mal den Begriff gehört und habe den auch so gefeiert, Steckertag. Ich benutze das heute noch, wenn ich so merke, auch gerade so, also klar, im Alltag auch, aber vor allem auch so im Business, wenn wir uns so richtig Mühe geben, vielleicht auch zu viel in dieser männlichen Energie drin sind und hasseln und tun und machen und am Ende ist es aber trotzdem scheiße. So, und es ist egal, wie du es machst, es ist irgendwie, es wird nichts. Und ich habe mich da früher sehr viel dann auch so, also ich kann teilweise schon fast krankhaft ehrgeizig sein. Das ist, glaube ich, so die Sportlerin in mir. Ich beiße mich dann so lange daran fest, bis entweder das Objekt, was auch immer das ist, aufgibt oder ich nicht mehr kann. Aber Fakt ist ja, dass die Lösung kommt ja nie in dieser Anspannung. Also ich finde es cool, wie du gerade gesagt hast, ne, man kann für gewisse Dinge kämpfen. Ich kann das auch genau nachvollziehen, was du sagst mit deinen Kindern. Ich werde auch zur Löwenmama. Und trotzdem hat dieser Steckertag nämlich einfach den Stecker zu ziehen und zu sagen, so, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich mache jetzt nichts. Ja, es kann einfach alles stehen und liegen bleiben. Ich wohne hier am See, ich gehe zum See runter und hänge die Füße vom Steg ins Wasser und klotz auf die Wellen. So, ja, und sonst mache ich gar nichts. Kein Handy, kein Laptop, kein Pad, keine Telefongespräche oder sonst was. Und was das manchmal einfach, ich komme darauf, also du sagst mit dem Zyklus, ist ja bei uns häufig auch zyklusabhängig, sich selber dann auch so zu erlauben und zu sagen, so, nee, ich mache jetzt einen Cut hier, weil was ich immer wieder sehe, und das kennst du vielleicht von deinen Kunden auch, dass wir dann so lange weitermachen, bis es dann irgendwann ganz kaputt ist, weil wir wirklich am Ende sind und dann denken so, okay, jetzt schmeiße ich das ganze Business hin, weil, oder Beziehung oder was auch immer, weil das bringt ja nichts mehr. Und eigentlich hätte es nur diesen Steckertag gebraucht, um einfach mal runterzufahren und wieder irgendwie so bei sich anzukommen. Also danke dafür. Jetzt schon Jahre her, aber der Steckertag, der ist mir so hängen geblieben. Und ich muss es auch immer erklären, wenn jemand sagt, ja, kann ich morgen mit dir telefonieren? Nee, ich habe einen Steckertag. Was hast du? Steckertag. Wenn du den noch nicht kennst, musst du ihn unbedingt ausprobieren. Und wie ist das? Also du hast ja heute oder damals schon, als ich bei dir war, ja auch ein sehr erfolgreiches Business. Magst du so ein bisschen vielleicht noch darüber erzählen? Ich hatte nie gedacht, dass es in diese Richtung geht. Ja, ich finde es super schön, auch gerade über diese Weiblichkeit und Sexualität zu sprechen, weil ich davon überzeugt bin, dass es ganz, ganz viel mit dem Erfolg im Business zu tun hat. Je mehr wir uns erlauben, einfach wir zu sein, gerade so schön auch gesagt, ne, auch die Schattenseiten in Anführungsstrichen zu integrieren, zu sagen, okay, ist halt so, aber ich mache es trotzdem. Wie arbeitest du heute? Was ist dein Konzept? Und genau, wobei hilfst du deinen Kunden?
Ja, genau. Also ich hatte das ja vorhin schon gesagt, so ein Riesenpart ist Mindset geworden, weil ich einfach, also ich habe in den letzten, Boss Lady Consulting gibt es halt seit März 2020 und seitdem spreche ich mit potenziellen Kunden und Kundinnen, ja, die eben mir ihre Geschichten erzählen. Und wir nennen das im Sales-Prozess, nennt man sowas Qualifikationscall. Ja, ich finde, klar, er hat ja eine Daseinsberechtigung, aber für mich ist das viel mehr, weil für mich ist das die erste Begegnung mit meinen Interessenten. Also höre ich zu. Ich gebe ihm wirklich diese 15, 20 Minuten Bühne und höre zu. Und das mache ich schon seit 4 Jahren, ja. Und mir ist aufgefallen in den letzten 1,5 Jahren sehr besonders, also als es ja auch nochmal mit dieser Gaskrise war und Energiekrise und all diesen Dingen, ja, welche Mindfucks da auf einmal wieder in dieser möchte gern New Age Hyper Spiri-Szene total durchbrechen. Und Mindset, ja, ist ein großer Part natürlich vom Business. Wenn du von dir selber nicht überzeugt bist, wie willst du andere überzeugen, dein Angebot zu kaufen? Also ist ja wohl jetzt hier rational total logisch, ja. Also wir brauchen ein stabiles Mindset. Was wir aber eben auch brauchen, ist Transformation, weil was ist, wenn es dann mal nicht mehr läuft, dann schmiert das Mindset ab, weil auf einmal sind die Beweise dafür weg, dass es funktioniert. Und wenn wir dann nicht diesen inneren State einnehmen, okay, ich bin hier stabil in meiner Mitte, ich bin stabil in meiner Mentalität, ich bin stabil in meinen Emotionen, ja, ich kontrolliere meine Gedanken nach wie vor und das ist sehr wichtig, Psychohygiene. dann fallen wir ganz oft in schlimme Abwärtsspiralen, die teilweise auch bis zur Insolvenz führen können. Und das sind die Geschichten, die ich einfach die letzten Jahre gehört habe, mehrfach, wo ich mich gefragt habe, okay, Jessica, und wenn das hier deine Berufung ist, ja, den Frauen zu helfen, ihr Potenzial im Business auszutoben, dann muss Mindset ein größerer Teil davon werden. Weil strategisch sind viele schon gut aufgestellt. Was soll ich dir sagen? Ich erfinde das Rad auch nicht neu, ja. Ich baue es nur sehr individuell für meine Kunden, weil ich einfach verstanden habe, es gibt unterschiedliche Typen von Performance im Content, ja, es gibt unterschiedliche Launch-Typen an Menschen, jetzt nicht nur an Strategien, sondern Menschen, Zielgruppen verhalten sich unterschiedlich in Social Media. Und das ist halt meine Erfahrung. Und daraus baue ich für meine Kundinnen aus diesem ganzen geilen Baustein ihre Strategie. Ja, also bei dir weiß ich so, Webinar hat mega geil funktioniert damals. Erinnere ich mich noch gut dran. Ja, das war eine tolle Strategie. Es hat super, super funktioniert. Wäre dumm gewesen, wenn ich dir jetzt erzählt hätte, mach Content und mach irgendwie Short-Content auf TikTok oder so. Ja, wäre ja gar nicht dein Ding gewesen. So, also das einmal fürs Verständnis kurz. Ja, was nicht bedeutet, dass Short-Content auf TikTok nicht zielführend sein kann. Das will ich gar nicht sagen. Aber für das damals war das für dich eine gute Strategie und es hat ja auch gut funktioniert. So, jetzt bin ich vom Faden weggekommen. Was ich mache, war die Frage, ne? Im Business-Kontext. Also ich rede auch sehr viel, ohne Punkt und Komma. Genau, also Mindset ist halt hier eine große Baustelle geworden und deswegen gibt es seit diesem Jahr die Money Porn und die Holy Shit. Die Holy Shit ist meine Paid Community. Also ich habe keine kostenfreien Communities mehr, die ich mit Content versorge. Das hat den einfachen Grund, es fehlt an Commitment, wenn es nichts kostet. Wir alle kennen das, ja, wir wissen das. Für Anbieter immer sehr ärgerlich, für Konsumenten, Phase 1 Kundenlover, ja, eine coole Geschichte. Also, Für mich, ich liebe es, Menschen zu begleiten. Ich liebe es zu sehen, dass meine Worte Frucht tragen. Also ich liebe auch Ergebnisse zu sehen. Mindset liefert sofortige Ergebnisse, ja, wenn es gut gemacht ist, wenn man da schnell, knackig immer so. Ich bin wie so ein, wie heißen die Specht. Ja,
Ja,
ich da so lange
schlecht.
drauf rum, bis das Ding platzt. Ja? So bin ich in der Arbeit, in der Mindset-Arbeit. Also bei mir gibt es keinen Huschi-Schuschi und Glitzerstaub, wird es auch nie geben. Ich bin halt bekannt für meinen Real Talk, da wirklich sehr tough, bin trotzdem sehr empathisch. So, und das ist jetzt meine Community. Und das mache ich. Wir sind gerade gestartet vor 2 Wochen. Ich gebe dort 4 Wochen live, jeden Tag außer am Wochenende, ein einstündiges Live rein. Und danach wird die Community natürlich weiterleben. Warum mache ich das? Weil ich will, dass alle Frauen gemeinsam committed sind. Ja, alle durchlaufen diese Videos, alle machen diesen Prozess durch, alle haben diese Transformation und sind dann bereit für den Next Level Shit. So, und das finde ich persönlich, ja, ist in einer Free-Content-Community nicht möglich, weil das Commitment fehlt, weil es für die Teilnehmer ja dann kostenfrei ist. So, ich stehe halt auf Ergebnisse und deswegen kostet meine Community einmalig nur 100 Euro. Es geht wirklich um dieses, okay, ich bin dabei. Einfach so Klatsch auf den Tisch gelegt, Hand drauf, ab geht's, ja. So, dann habe ich ein weiterführendes Programm. Das ist ein Mindset-Training. Es geht ein Jahr, weil ich festgestellt habe, das ist die Money Porn. Weil ich festgestellt habe, dass es doch manchmal gar nicht so viel Strategie mehr braucht bei den einzelnen Frauen, sondern es gab irgendwann mal einen Bruch. Ja, ob das ein Bruch im Business war oder ob das ein falscher Coach war, der die auf einen anderen Weg gebracht hat und ich musste da erstmal wieder zurückschieben zu dem Weg, der funktioniert hat. Ja, ohne dass ich hier irgendeinen Kollegen schlecht reden will oder so, aber es passiert sehr oft. Und deswegen haben wir überlegt, okay, was wäre hier die Lösung für dieses Problem? Und deswegen ist die Money Porn entstanden. Also ich bleibe auch sehr flexibel in meinen Angeboten, weil ich natürlich mit meiner Zielgruppe spreche. Ich weiß, was ist hier deren Need, deren Pain? Und dann schaue ich, habe ich in meinem Expertisenrepertoire Dinge, die da eine Lösung bieten können? Ja, habe ich. Geil, ich mache ein neues Angebot. Nein, habe ich nicht. Ich lasse die Finger davon. Ja, ganz einfach. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, wir müssen hier nicht so tun, als ob wir Dinge heilen können, die wir in Wahrheit nicht heilen können. So.
Ja.
Was nicht bedeutet, dass unsere Skills sich im Laufe der Jahre nicht weiterentwickeln. Ja, dann können wir uns natürlich da auch anpassen. Aber wenn du keine Ahnung von Traumaheilung hast, fass bitte Trauma nicht an bei den Leuten. Was soll das? Also warum machen das manche Leute? Ich verstehe das nicht. Ihr macht es nur schlimmer für eure Kunden. So, dann geht's los. Das erste Business-Training, das ich habe, ist ein Sales-Training. Ja, da geht es wirklich darum, wie verkaufe ich weiblich? Welche Sales-Strategien gibt es auf dem Markt? Welche kann ich für mich nutzen? Welche passen zu mir, meiner Zielgruppe? Wie führe ich solche Gespräche? Ja, wie mache ich Lead-Management? Also es ist auch ein bisschen schon strategisch in diesem geschlossenen Sales-Prozess. Also wie funktioniert das alles gut? Ja, wie mache ich Follow-up-Management? Wie mache ich Bestandskundenmanagement? Jetzt, ihr merkt, es wird schon langweiliger, ne? Das klingt nicht mehr so geil wie Mindset.
Ja, aber ich glaube, das ist total wichtig, weil Was du auch gerade so angesprochen hast, ne? Ich glaube, ja, Mindset ist ultra wichtig, auch wenn das schon so irgendwie so ein ausgelutschter Begriff ist. Aber das ist einfach das, wo, dass du eben nicht aufhörst, wenn es mal ein bisschen holprig wird. So, ich vergleiche das immer mit, ich bin ja begeisterte Sportlerin und letztes Jahr im März den ersten Marathon gelaufen. Also ich bin immer schon viel gelaufen, aber da halt dann dachte ich, okay, Marathon ist auf der Bucketlist, muss ich mal einen Haken hintermachen. Und das war richtig scheiße. Also es war richtig kacke, wirklich. Also ich weiß, wenn so Leute sagen so, oh, das ist so toll, wenn du einen Marathon gelaufen bist, dann läufst du noch ganz viele. Also ich nicht. Ich war im Ziel und dachte, das mache ich nie wieder. Also dass ich war einfach nur happy da zu sein. Und warum ich das erzähle, ist, ich glaube, Laufen, egal wie fit du bist. Und es gibt Leute, die laufen ja noch Ultramarathons, irgendwie, keine Ahnung, 100 Kilometer durch Tunnel oder so, also völlig krank. Naja, auf jeden Fall gibt es immer einen Punkt, wo du denkst, so, ohne mich, ich habe keinen Bock mehr. Ja? Beim Marathon ist das so typisch bei Kilometer 30. Man sagt auch immer so, die Läufer kennen das unter der Mann mit dem Hammer, der steht dann bei Kilometer 30 und gibt dir halt mit dem Hammer so ordentlich ein paar mit, damit du halt aufhörst. Also rein statistisch hören da die meisten Leute auf. 12 Kilometer und ein bisschen vorm Ziel. 12 Kilometer sind, wenn du bei Kilometer 30 bist, scheiße lang. Ja, also man könnte auch sagen, so, ist ja gleich geschafft. Und da ist es eben, und ich glaube, im Business ist es genauso. Du kommst irgendwann an diesen Kilometer 30, wo halt der Launch gefloppt ist, wo keiner in deinem Webinar ist, wo das Angebot, das sich vielleicht vorher verkauft hat, plötzlich keiner mehr kauft. Und die Frage ist dann, sagst du, naja, es funktioniert halt doch nicht, ne? Laufen, was für ein Scheißsport, ich höre sofort auf damit. Oder ziehst du es halt durch? Und ich glaube, da trennt sich wirklich die Streu vom Weizen. Das ist so, dieser Punkt, machst du weiter oder nicht? Und dafür brauchst du das Mindset, weil sonst brauchst du gar nicht erst anzufangen. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist Sales. Das ist natürlich was, wo die meisten Frauen immer sagen, so, nee, verkaufen, ja, weil wir das irgendwie so eklig finden. Dabei verkaufen wir immer. Also du hast ja vorhin das Webinar angesprochen. Ich habe viele so Workshops gemacht, aus denen ich dann einfach nur gesagt habe, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Und das alleine war schon verkaufen. Und ich glaube wirklich, ein erfolgreiches Business braucht nur diese beiden Sachen. Weil der Rest, das sind Puzzleteile, die kommen dann von alleine. Ne? Ob du jetzt ein Angebot hast mit 12 Zoom-Calls oder mit 10, ist erstmal total Schnuppe. Aber du brauchst das Mindset und du brauchst den Willen, das, was du anbietest, auch zu verkaufen.
Genau. Was natürlich nicht fehlen darf, damit die Leute uns auch sehen und wahrnehmen und verstehen, wer wir sind, ist natürlich Marketing. Ja, und ich weiß, bei vielen Anfängern zu Recht ist Marketing ein Kotzthema, weil sie sind ja Experten in ihrer Expertise, also in dem, was sie mit ihren Kunden arbeiten und Businessaufbau, Umbau, Strukturen zu etablieren, Mitarbeiterrollen zu definieren, all das. Also man kann bei mir von bis alles eigentlich machen, was zum Thema Business ist. Ja, ist Marketing für die meisten Hassthema, weil sie nicht verstehen, wie funktionieren Zielgruppen in Social Media, wie funktioniert Social Media für mich, jetzt hier auch böses Wort, wie funktioniert der Algorithmus, ja, und was kann ich schreiben, wie ist psychologisch so ein Post gut aufgebaut, und ich weiß, du machst ja auch Copywriting, das machst du ganz wunderbar, ja, so, wie ist sowas gut aufgebaut und wie erzielt es diese berühmte Sogwirkung, weil dann fällt Verkaufen nämlich nur noch unter Empfehlungen und dann ist der Drops auch schon gelutscht. Ja, also ich würde sagen, auch so in der Retrospektive, es gibt Aktivvertrieb, es gibt eben, also hier Vertrieb hat viele, viele Gesichter. Gerade wir Frauen können so viele davon benutzen für uns, so viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich würde sagen, in der Retrospektive habe ich 60% meiner Abschlüsse nur über Messenger gemacht. Ich habe gar keine Gespräche geführt mit den Leuten. Die wollten das einfach haben, weil ich mein Marketing gut gemacht habe, ja. Und hier ist Marketing so eine ganz persönliche Handschrift. Ja, deswegen geht auch nie zu einer Agentur, wenn ihr selber noch nicht Content geschrieben habt, der irgendwie verkauft, wenn ihr selber noch nie mit eurer Zielgruppe gesprochen habt. Das geht in die Hose. Ihr verbrennt viel Geld, weil wenn du deinen Kunden nicht kennst, kennt ihn die Agentur auch nicht. Du musst deinen Kunden bis in die letzte Ritze kennen, dass du es abgeben kannst. Oder du hast einen Profi an deiner Seite, der dir hilft, rauszufinden, wer ist dein Kunde. Und dann für dich Content schreibt. Ja, das geht auch. Diese Möglichkeit gibt es auch auf dem Markt. Aber in der Regel ist es so, wenn jemand dein Marketing für dich machen soll, dann musst du deine Zielgruppe in- und auswendig kennen. Und ich meine hier nicht die Unterhosengröße oder so, auch wenn wir das mal so früher lapidar rausgeknallt haben. sondern du musst deine Psychologie und deine emotionale Welt kennen. Ja, das bedeutet, du musst jedes Traumata kennen oder so. Aber wie tickt der Mensch? Ja, auch wenn wir durch Supermärkte gehen, da gibt es eine krasse Verkaufspsychologie. Ja, das ist dann nicht einfach alles, weil es platzmäßig gut passt, so angeordnet. Ja, auch das Licht ist unterschiedlich und so. Wenn man mal bewusst einkaufen geht, dann wird dann auch schnell diese Psychologie klar. Wenn du vorne reingehst, ist das ganze frische Obst und Gemüse. Ja, du hast richtig Bock auf Leben. So, dann kommst du wohin? Tote Tiere.
Ja, stimmt.
Dazwischen noch Brot. So ein kleiner Puffer. Dazwischen gibt es noch Brot. Ja, so. Dann tote Tiere. Okay, hier Fleisch, dann kleine Veggie-Abteilung. Hurra, hurra. Die Veggies kriegen auch irgendwas. In guten, großen Supermärkten auf der gegenüberliegenden Seite, wenn du Fleisch nämlich scheiße findest, gibt es da Marmelade und Cornflakes. So all die schönen Frühstückssachen, auch super schön angerichtet, also angeordnet. Ja, das hat eine gute Psychologie, so ein Supermarkt.
Ja.
Ja, so Bonbon in der Nähe von Alkohol. Schlau gemacht.
Ja.
Ich, also wenn man mal begreift, wie so ein Supermarkt aufgebaut ist, na, denkt man, das ist die schlauste Kiste, die jemals gemacht wurde.
Ja.
Ja, weil unsere Wagen werden in der Regel, es sei denn, wir sind so akkurate Typen, die sich an ihre Liste halten, wir haben immer mehr gekauft, als wir wollten.
Ja.
Immer, 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 immer. Ja, steht außer Frage, dass wir mehr mitnehmen, als wir in Wahrheit brauchen,
Ja.
weil diese Psychologie in diesen Supermärkten so toll funktioniert. Und so könnt ihr euch Kontern vorstellen. Ihr müsst eure Zielgruppe auf einer Reise mitnehmen. Ja, die müssen viele verschiedene Faktoren erstmal schnallen, bevor die bei euch einchecken wollen. Habt ihr das aber gemacht, dass die das alle schnallen, dann checken die fast schon wie von alleine bei euch ein. Dann kommen so Sachen wie, schick mal deine IBAN, wo kann ich hinüberweisen, was kostet das überhaupt? Das ist sogar scheißegal, was drin ist. Als ich die Holy Shit gepitcht habe vor 2 Wochen, ja, da haben Leute gebucht, die haben gesagt, Jessica, ich habe keine Ahnung, was du machst, aber für 100 € Community wird geil, ich bin dabei, schick mal eine Rechnung.
Ja, und
Also
das ist halt vor allem auch, weil die ja schon mit dir connected haben. Also für mich ist es eben auch vor allem das, was du gesagt hast, ne, so auch dieses, also ne, was kriege ich, wie werde ich auch beeinflusst? Werden alle immer irgendwie beeinflusst. Und eben auch deine Geschichte, weil ich muss ja nicht das erlebt haben, was du erlebt hast, aber du hast einfach in Anführungsstrichen eine geile Geschichte. Ich weiß, da war ganz viel Schrott dabei, aber es ist einfach fürs Marketing, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, es ist mega geiles Storytelling. Und das ist ja auch das, was ich auch meinen Kunden immer sage. Was ist denn deine Geschichte? Erzähl mir nicht, ich bringe dein Business aufs nächste Level, weil das ist überhaupt nichts. Ja, aber wenn ich halt irgendwie eine coole Geschichte dahinter habe, dass ich schon mit dir als Person connecten kann, und jetzt muss man nicht so eine Geschichte haben wie du, aber jeder hat eine Geschichte. Und wenn du das nach draußen bringst, dann wird das Marketing, was wir ja auch immer alle so ein bisschen als so schwer und nervig empfinden, macht dann plötzlich total Spaß, weil du dein Marketing einfach in eine coole Story verpacken kannst. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast, dass die Leute sagen so, ja, also das ist ein No-Brainer, ne? So 100 € bin ich dabei, weil sie einfach schon mit dir connected haben. Das würden sie nicht machen, wenn sie gar keinen Bezug zu dir haben.
Der Punkt. Also hier Marketing, dafür habe ich ja ein Training, es geht 6 Monate. Ja, also es ist nicht nur Marketing drin, aber es ist halt der Kern um die Zielgruppe. Wie baue ich da gutes Marketing auf? Positionierung, Angebot und so machen wir da natürlich auch, aber der Fokus liegt einfach immer im Marketing, weil ohne Marketing keine Kunden. Punkt aus, Mickey Maus, brauchen wir nicht drin. So. Und hier ist es eben, je relevanter wir werden, ja, also ich habe zum Beispiel viele Kundinnen, die in irgendeiner Form irgendeine Art von Missbrauch erlebt haben, ob das jetzt mental, emotional war, ob die als Kinder vielleicht auch sehr destruktiv aufgewachsen sind, aber die haben irgend so ein Drama in ihrem Leben erlebt. Ja, es muss nicht immer ein Trauma sein, aber Drama ist auch schon heftig. So, und die hören da meine Geschichte und fühlen sich natürlich gematcht. Ja, oder wenn jemand Kinder hat, ich habe halt 4. Ja, oder auch junge Mutter geworden ist und der hört das irgendwo von mir, dann fühlt er sich gleich gematcht. Also hier diese Matching Points zu schaffen durch unsere Ware. Bitte fangt nicht an, die Leute anzulügen. Das ist ganz furchtbar, ja. Aber durch unsere wahre Geschichte. Und ich weiß noch, als ich die erste Million gemacht habe, das hat so knapp 1,5 Jahre gedauert, das war voll egal. Im Marketing, damals zu der Zeit war das so, im Marketing haben alle erzählt, hier, ich bin Selfmade-Millionärin und komm zu mir, Carla, du erinnerst dich, ja, komm zu mir und ich zeig dir meine Energie, huhu, shishi. Ja, und es hat funktioniert, viele haben ja gekauft. Ja, das Marketing war gut, brauchen wir gar nicht drüber reden. So, weil nichts tun und eine Million machen, klingt doch verlockend. Ja, und ich habe das nicht mal erzählt, dass ich eine Million gemacht habe. Ich habe einfach weitergearbeitet. Und als wir in der Buchhaltung gesehen haben, die Million ist voll, war so, ha. So fühlt sich das also an. Also ist gar nicht anders.
Ja.
Aha. Na gut. Okay. Machen wir mal hier alle weiter.
Ja, weil es für dich auch schon normal war. Ich hatte gerade auch jemanden im Interview, die hat das auch gesagt. Die hat gesagt, ja, als dann die Million da war, da habe ich mich schon gefreut. Aber das war jetzt nicht so totale Ekstase, weil ich dieses Mindset und diese Identität vorher ja schon hatte, sonst hätte ich die Million ja gar nicht gekriegt.
Genau. Darüber rede ich auch in der Holy Shit. Also mein Ziel war nie, die Millionen zu machen. Ich habe das nie gefixt, nie an meinem Vision Board geschrieben, weil ich wusste, logischer Verstand, ne, hier manchmal Kopfmensch, ich wusste, die Million ist ein zwangsläufiges Übel, wenn ich die richtigen Sachen mache auf Zeitachse X. Punkt. Ganz
Ja.
einfach. Für mich war klar, ob die heute kommt oder in 10 Jahren, aber sie wird kommen. Und deswegen war das für mich gar nicht so, ich hechel der hinterher wie so die Möhre vom Esel.
Ja.
Ich wollte mal Spaß haben. Ich wollte mal, dass meine Kunden Ergebnisse machen. Ich glaube, ich habe an 16 Bestseller mitgeschrieben in den ersten 3 Businessjahren. Ja, sieben oder sechs davon selber publiziert. Guck mal, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, an einem Projekt arbeite ich gerade noch und ein weiterer Bestseller ist in Planung. Also dieses, ich wollte immer irgendwie Ausdruck dessen geben, wer ich bin und für wen ich bin und was ich mache. Und alle meine Bücher sind so konzipiert, also die ich selber rausgebracht habe, bis auf eins, die haben alle immer so eine Art Workbook-Anteil oder so. Also es gibt immer irgendwelche geilen Reflexionsfragen, weil ich habe schon so viele Bücher gelesen und das fehlte mir immer. Habe ich gedacht, ja, okay, was habe ich jetzt davon, dass ich das gelesen habe, außer dass ich das jetzt weiß, was ich gelesen habe. Aber was habe ich in der Tiefe davon? So, also war für mich schon klar, alle meine Bücher müssen anders sein. Und uns Frauen geht es, glaube ich, im Business primär um drei Dinge. So, der erste ist Selbstverwirklichung. Wir wollen hier irgendwie einen Teil von uns ausdrücken. Ja, der zweite Punkt ist, wir wollen natürlich Leuten helfen. Klar, wir wollen irgendwie diese Welt besser machen. Das ist so in uns drinne. Und ich glaube, würde es nur Frauen auf der Welt geben, brauchen wir gar nicht drüber reden, was das hier für ein Planet wäre. Ja, so, okay. Nichts geht gegen die Herren der Schöpfung. Die sind auch ganz wunderbar, aber leider ein bisschen anders gepolt. Ja, bei denen geht es um Respekt, Prestige und Anerkennung, ja. Und bei uns geht es dann erst im dritten Schritt um Geld verdienen. Ja, und dann ist halt die Frage, wie viel will ich haben? So. Und dann kann man sich das ganz leicht runterbrechen. Okay, was muss ich hier einnehmen, damit ich an diese Summe komme im Zeitraum X und so weiter und so fort. Also eigentlich auch braucht man gar nicht lange drüber nachdenken, wie man eine Million machen kann. Ja, wenn du in einem Jahr machen willst, also hier Umsatzmillion oder Gewinnmillion, ist nochmal eine andere Frage. Aber wenn es erstmal nur um die Million geht, dann brauchst du 83.333 und 33 Cent Periode im Monat an Umsatzvolumen hier noch wohlgemerkt. Ja, nicht sofort Cash-in, wenn du Ratenzahlung machst über ein Jahr oder so. Hauptsache, das Geld kommt ja am Jahresende, wenn die BWA-Bilanz kommt. Ja, dann muss es ja da sein, um die Million voll zu machen. Okay, also machst du 12 Monate 83.000 und ein bisschen. Klingt jetzt erstmal viel, wenn du im Preissegment noch bei zum Beispiel jetzt Holy Shit 100 € bist. Aber es ist ja nicht mein einziges Angebot. Ja.
Ja.
Und ich empfehle immer eine gute Produkttreppe, irgendwas im dreistelligen bis fünfstelligen Bereich. Irgendwas dazwischen, ja, also von jeder Preisklasse irgendwas dabei, damit du für jeden Kunden einfach das richtige Angebot hast. Ja, du kannst dir eine Rolex kaufen für 6.000 €, du kannst dir aber auch eine Rolex kaufen für 15.000 € oder 17.000 und eine für 50.000. Ja, also Rolex hat auch für jedes Portemonnaie die passende Uhr, wenn du so möchtest. Ja, ich habe bis heute keine, ich verstehe das nicht. Voll schwer, Zeit ist nicht mein Thema. Ja, ich möchte so eine Uhr nicht haben, aber ich kann das verstehen, wenn Menschen das gerne als Prestigesymbol und hey, das habe ich erreicht, guck mal, ich habe das geschafft, ich kann mir sowas kaufen, so für sich selbst das machen. Das finde ich cool, habe ich auch so, hier hinter mir sieht man das ein bisschen, Chanel, Louis und Prada ist auch hier so meine Armada. Ja, das ist auch so für mich, hey geil, ich habe es geschafft. Aber es ist nicht, ich brauche das, um mich gut zu fühlen. Also es ist nochmal eine andere Geschichte. So, und wenn wir in diesem Helfen-Modus verstanden haben, dass unsere Hilfe total wertvoll ist, ja, das müssen wir verstehen im Kopf, im Mindset, aber das müssen wir auch wirklich tatsächlich fühlen. Das ist leider so. Wenn du deinen eigenen Preis nicht fühlst, wird ihn auch niemand dir abkaufen. Wenn du
Definitiv.
denkst, 10K kann ich nicht verkaufen, kauft doch keiner, rate mal, kauft doch keiner. Ist
Ja.
so. Was soll ich sagen? Ist die Wahrheit. Ja, wenn du aber verstanden hast, meine Leistung und die Ergebnisse meiner Kunden, und das passiert oft, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, wir sehen auf einmal, was für krasse Ergebnisse da kommen, wie sich die Leben verändern, wie die Business erfolgreicher werden, die Figur transformiert oder was auch immer jetzt hier dein Business ist, wenn du das schaust. Ja, anhand der Ergebnisse unserer Kunden wächst, wenn wir gut gearbeitet haben im Mindset, unser Verständnis für die Wertigkeit unseres Angebotes und dadurch wächst auch der Preis. Und dadurch wächst dann auch unsere Überzeugung in Sales. Ja, nein, das kostet halt 10K, willst du es haben?
Ja, Ja, dann geht diese Neediness weg, ne? So, ich muss das jetzt verkaufen, oder ich lasse mich im Preis runterhandeln oder so. Also das hatte ich am Anfang auch ganz viel, dass Leute dann gefragt haben, ja, können wir das günstiger machen? So, und heute sage ich einfach, nee, nein, Punkt. So, und dann kommen auch solche nicht mehr. Also ich merke auch immer, dass das Ganze hat auch ganz viel mit der Energie zu tun, die du ausstrahlst. Du ja gerade gesagt hast, dann musst du selber dran glauben und dann hast du auch ganz andere Kunden. Trotzdem finde ich schön, dass du sagst, es darf ja auch verschiedene Preissegmente geben, weil es gibt einfach auch Leute, die sich was Höheres noch nicht leisten können oder wollen oder wie auch immer, dass du die dann da abholst. Und ich finde immer, wenn du was verändern willst, dann müssen ja 100 Euro ist ja eigentlich so, ne? Das ist ja eigentlich ein No-Brainer. Das ist einfach so, dass die Eintrittskarte in, jetzt in deinem Fall, das Boss Lady Universum. Du hast jetzt gerade gesagt, weil ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, Jessica. Ich könnte dir auch wirklich 5 Tage, ich habe überhaupt kein Problem. Aber in Anbetracht der Zeit, ganz kurz nochmal sagen, also du hast deine Community, deine Bezahlte, du hast das Money Porn, das glaube ich, hast du gesagt, das über ein Jahr geht und natürlich weitere Angebote, wirklich, wenn man mehr auch strategisch und so mit dir zusammenarbeiten möchte. Ich würde sagen, wir packen das auf jeden Fall alles in die Shownotes. Also falls, ich meine, Holy Shit und Money Porn kann man sich natürlich wunderbar merken. Aber falls es dir nicht merken konntest, packen wir es in die Shownotes, in die Beschreibung. Vielleicht auch den ein oder anderen Bestseller von dir. Also alles, was du verlinken möchtest, packen wir da rein. Das heißt, es wird ganz einfach sein, Jessica zu finden, wenn man sie denn finden möchte. Falls du diesen Podcast noch hast, kann man sich reich masturbieren. Bitte, ich möchte den Link auch haben. Also wenn du den noch irgendwo rausgraben kannst, auch den packen wir. Allein wegen des Titels muss der unbedingt mit in die Shownotes. Und vielleicht hast du noch so ganz knapp und kurz als Abschluss, was ist so für deinen Erfolg, gerade in Anbetracht dessen, dass du ja wirklich du hast gesagt, Ghetto-Girl hin zu dieser erfolgreichen Unternehmerin, egal wo jetzt jemand gerade startet, was ist für dich so diese, vielleicht gibt es so einen Erfolgstipp, ich weiß, es sind immer viele Sachen, aber einen Tipp, wo man sagen kann, okay, wenn du nicht weißt, wo du gerade bist, starte damit.
Ja, also im Business würde ich immer damit anfangen, darüber zu reden, was ich alles weiß. Ja, also das habe ich auch gemacht. Als ich gestartet bin, hatte ich das Fokus-Coaching. Das habe ich damals für 125 Euro angeboten. Hier nochmal der Preis wächst zum Schluss für 3,5. Ja, also 3.500 Euro, das wird immer noch gekauft. Weil ich habe darüber geredet, Problem, meine Kunden können keinen Fokus halten. Lösung, ich helfe denen, eine Strategie auszuarbeiten und den einzelnen Umsetzungsschritte zu geben. Darüber habe ich geredet und ich habe wirklich sehr, sehr schnell verkauft, dieses Angebot. Mehrfach, mehrfach und so konstant den Preis erhöht. Also hier würde ich anfangen. Wenn ich gar keinen Plan habe, keine Technik, keine Webseite, keine was auch immer, ja, einfach anfangen, darüber zu reden. Hey, ich löse hier folgendes Problem. Wenn du ein Problem hast, lass uns mal drüber reden. Ganz simpel. Also das muss nicht super kompliziert sein, müssen auch keine fancy Wörter rein. Aber da würde ich starten. Und die Frage, die ich noch mitgeben würde, wenn ich hier darf, ja, ist so eine Frage, die mir in den letzten 4 Jahren auch mir selber immer wieder lauter wird, ist, was willst du wirklich, wirklich, wirklich? Ja, also wer willst du sein, wer willst du sein, wer willst du sein? Es gibt ein Ich jetzt, es gibt ein Ich in einem Jahr und es gibt ein Ich vielleicht in 5 Jahren. Ja, und diese Ichs mal in so Etappenziele runterzubrechen, ist, glaube ich, auch noch mal ganz cool, um den Fokus da behalten. Also wir haben natürlich alle ein Vision Board und so, ist ja ganz toll. Ja, ich habe auch eins so oder eine Bucketlist wie du. Ja, das haben wir ja alle. Wir wissen das ja schon. So, aber einfach mal zu verstehen, okay, ich unterbreche meine großen Ziele hier, was will ich wirklich, 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 in so Etappenziele auf Jahre. Ja, und dann freuen wir uns nämlich, und das ist, glaube ich, das, was wir oft vergessen, diese ganzen Schritte, die wir dann umsetzen, auch wirklich wieder zu feiern. Ja, wir sind so dann in Hustle-Modus, neues gebautes Hamsterrad, Scheiße, wollten wir doch alle raus, als wir ein Online-Business gemacht haben, ja. Und dann vergessen wir diese kleinen, geilen Erfolgssteps, die ja episch sind. Erzähl mal deinem Offline-Freund, dass du ein Online-Business hast, der versteht die Welt nicht, ja. So, wenn ich mit Leuten in meiner Fachsprache rede, hier in meiner Business-Sprache, die verstehen gar nichts mehr. Ja, mit NL, CTA und tralala, so. Nichts mehr. Wovon redest du? Rede ich mit meinem Businessfreund? Ja, klar, ja, würde ich auch so machen. Gute Idee. So, und hier einfach wieder diese Teilziele, ja? Also kommt mal wieder dahin und feiert eure Erfolge. Und meine größte Empfehlung, wenn du Steckertag hast, Schatz, den will ich nochmal hier rausholen. Bitte, darf ich, Carla?
Ja.
Also erstmal besorg dir dein Eis deiner Wahl, zieh dir die Netflix-Serie deiner Wahl rein, ja, Handy weg und so. Carla macht das schon ganz richtig, hier ab an See und schau Kakao, ja. Aber wenn Steckertag vorbei ist, mach bitte Folgendes: Schnapp dir ein leeres Blatt Papier und schreib die 10 krassen Dinge auf, egal wie groß oder klein. Krass ist krass, Punkt aus, Ende. Da gibt's nichts zu verhandeln, die du in den letzten Wochen gemacht hast. Ja, ob das im Business sind, dass du irgendwelche coolen neuen Sachen ausprobiert hast, die auf einmal funktioniert haben, oder dein Content ist besser geworden, mehr Leute interagieren mit dir, du hast ein Angebot verkauft, ja, du hast vielleicht ein geiles Interview, wie wir beide hier jetzt gemacht, ja, schreib mal diese geilen Sachen auf und mach das wirklich so einmal im Monat. 10 Punkte wirst du finden, findet jeder von uns. Ich finde schon mega, wenn du morgens aufstehst und ein Bett machst, also ich persönlich denke schon, ja, ich bin Held, ich habe es geschafft, einmal im Monat mein Bett zu machen, hurra.
Ja.
Ja, weil das ist auch Training. Also hier Mindset, ich habe gesagt, wir dürfen nicht in so ein Loch fallen, sonst schmieren wir ab. Und wenn wir dann unsere ganzen Zettel auf einmal rausholen, wo immer steht, welche 10 geilen Dinge wir gemacht haben, dann fallen wir nicht mehr aus diesem geilen State raus, weil wir konditionieren unseren State-Muskel. Ja, Carla kennt das am besten hier, die Sportlerin von uns beiden. Wir trainieren diesen Muskel dadurch, dass wir wieder feiern, wie geil wir sind. Und wie geil wir sind, ist auch ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Erfolgsweg. Den musst du zelebrieren. Immer. Außer am Steckertag, da darfst du alles scheiße finden. Aber die anderen Tage, ja, kommen in diesen State.
Ja, und das hat ja auch ganz viel mit Energie zu tun, ne? Also vielen Dank für den Tipp, weil ich glaube, gerade Frauen, wir neigen auch dazu, alles so runterzuspielen. Das ist ja alles selbstverständlich, und machen einfach total viel und erkennen uns nicht so leicht dafür an, wie Männer das tun. Also ich bin ja auch glücklich verheiratet und ich denke manchmal so, also ich hätte das auch ganz gerne, mehr von dem Testosteron oder was auch immer das ist. Aber ja, einfach sich so dafür zu feiern, was man selber geleistet hat und gemacht hat und das anzuerkennen. Mega. Vielen, vielen Dank, Jessica. Wie gesagt, ich kenne die Geschichte ja von dir, schon vor vielen Jahren gehört. Es hat nichts von ihrer Krassheit, ist das ein Wort, von ihrer Krassheit und gleichzeitig auch von ihrem Zauber verloren für mich. Danke, dass du immer wieder aufgestanden bist. Danke, dass du auch so eine krasse Inspiration für viele Frauen bist, egal wo sie gerade sind, wo sie gerade stehen und wo sie gerade herkommen. Und ja, ich wünsche dir von ganzem Herzen mega viel Erfolg und ja, the sky is the limit, wie man so schön sagt. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank, vielen Dank. Auch an alle, die hier, Gott, ich glaube, 1,5 Stunden haben wir gemacht, ne? Mit uns durchgezogen haben. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Genau, hier, wir packen einen Haufen Links drunter. Also, wenn dich irgendwas davon interessiert, melde dich gern. Carla, was soll ich sagen? Ich liebe dich, das weißt du. Du bist, also, ohne Worte.
Danke. Bis ganz bald. Ciao.